habe ich noch nie öffentlich gesagt. Und wenn sie es jetzt hören, dann wissen sie Bescheid.
Der Weg, deiner Meinung nach, ist für jeden Menschen vorgegeben.
Und du kannst dem auch nicht ausweichen. Du kannst davor weglaufen, aber dann ist die Schleife noch etwas größer.
Du beim André Schulz, da musst du aufpassen. Der ist bestimmt voll die Prinzessin.
Weil ich habe wirklich noch keine große Instagram-Größe gesehen, die nicht hier im Sessel gesessen hat und geheult hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein Name ist Harry Mayer, ich bin Hochzeitsredner, Moderator, Warm-Upper und Podcaster. Und mit Letzterem bin ich heute in München bei einer Person, die sehr, sehr, sehr viele Menschen kennen, aber ich glaube, die wenigsten verstehen. Er sagt über sich selbst, ich glaube nicht an Trends, ich kreiere sie. Er ist der Mann, den die Prominenten vertrauen. Hier geben sich Helene Fischer und Simone Ballack die Klinke in die Hand und heute darf ich hier sitzen, um mit ihm über sich zu sprechen, über sein Leben, über seinen Werdegang, über seine Herkunft und das, was ihn antreibt. Er ist mittlerweile 61 Jahre und sagt, er ist jetzt an einem Punkt angekommen, an dem er seine Karriere genießen möchte. Fragen wir jetzt nach und damit herzlich willkommen, André Schulz. Schön, dass ich da sein darf.
Vielen Dank. Ich habe mich ja ganz bewusst für dich entschieden, ne?
Ach, tatsächlich?
Ja. Ich hatte schon viele Anfragen über Podcast. Ich habe auch schon einen gemacht. Aber ich wollte unbedingt, dass es ein Münchner macht, also ein Bayer macht. Und ich wollte, dass es so bayerisch wie möglich ist. Und da habe ich genau das Schwarze getroffen.
Und ich habe mich jetzt so angestrengt, Hochdeutsch zu sprechen.
Nein! Leute sollen schon wissen, dass wir hier in Bayern sind, ne? Freistaat Bayern.
Ich muss ja an dieser Stelle wirklich sagen, ich habe immer noch gedacht, bis eine Minute vorher, er kommt nicht, er sperrt nicht auf und lässt mich vor der Tür stehen, denn ja, ich finde es eine sehr, sehr, sehr große Ehre, heute mit dir sprechen zu dürfen.
Vielen Dank.
Denn
ich bin gerne Gastgeber.
Ja, tatsächlich, genau, weil ich begrüße dich als Gast, aber eigentlich musst du mich begrüßen, denn ich darf heute bei dir in diesem Salon sitzen. Er ist nagelneu. Mhm. Du hast dich verkleinert.
Ja, absolut. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Ich bin ja 2007 nach München gekommen und war ja in Düsseldorf schon recht bekannt und hatte schon große Formate gemacht, mit Heidi Klum zum Beispiel, 2 Staffeln GNTM, die Umstylings. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass irgendwie eine Agentur gesagt hat, wir müssen das Düsseldorfer Konzept auch nach München bringen. Ja, und dann bin ich gekommen. Ich werde das am 11. Mai 2007 bin ich mit dem Auto vollgepackt von Düsseldorf nach München gefahren und dann ging's los und habe jeden Tag mein Bestes gegeben.
Ich würde gerne noch früher einsteigen.
Ja, sollen viele gerne erzählen.
Die erste Frage wäre, du bist ja kein Münchner.
Ja.
Hol uns doch mal ab. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Wie stellt man sich einen André Schulz, wie er noch ganz klein war, vor?
Ich war schon immer so wie jetzt. Ich glaube, meine Eltern waren auch deshalb so überfordert mit einem Kind wie mir. Meine Eltern waren beide Flüchtlinge und im Nachhinein kann ich fast behaupten, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann kam meine Schwester und dann kam ich und dann waren sie vollends überfordert. Und meine Eltern hatten auch nie Geld. Ich komme aus einem absoluten sozialen Brennpunkt. Zwar sind meine Vorfahren relativ berühmt, die davor waren, aber meine Eltern, meine Mutter, mein Vater, Gott hab sie selig, die haben das nicht so hingekriegt. Und es war aber schon relativ früh sichtbar, dass ich andere Interessen habe als die anderen Kinder, dass ich ganz andere Sachen gemacht habe, dass ich mich für Sachen interessiert habe. Das war, glaube ich, für meine Eltern eine volle Überforderung. Und im Nachhinein ist das mit so einem Schmunzeln bei mir verbunden. Weil zu der damaligen Zeit, ich meine, wir wohnten in so einem Block, in so einem Wohnblock, wo viele andere Familien auch waren und die Kinder waren alle normal. Und ich glaube, ich war das unnormale Kind, glaube ich, in der damaligen Zeit. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Ich fand das alles ganz toll. Ich fand das wirklich schön. Rückblickend habe ich meinen Frieden mit allem geschlossen, ja.
Was haben deine Eltern gearbeitet?
Meine Mutter war eine Verkäuferin in einem Lebensmittelladen, in dem ich oft hinten auf dem Fahrrad saß, musste mit hinfahren, weil sie keine Betreuung für mich hatte. Und ich habe meist Zeit, habe ich hinten in dem Aufenthaltsraum gesessen und gewartet, bis sie abends um 6 fertig war. Und dann irgendwann bin ich an die Schule gekommen und ja, und dann war ich halt so ein Schlüsselkind, wie man das früher so war. Man hat die Schule gemacht und da hatte man einen Schlüssel um den Hals und dann konnte man in die Wohnung gehen und dann habe ich da irgendwie mein Unwesen getrieben.
Der Papa ebenfalls Handwerker?
Nein, mein Vater war ein Mitarbeiter bei einer großen Firma, der war so ein Fräser, das war ja damals noch so ein ganz der Turbinen hergestellt. Das war jetzt ein Akkordarbeit, das war nichts Besonderes. Aber sein Vater, also mein Großvater, der war ein ganz talentierter Herrenschneider mit seinem Bruder zusammen. Und ich sehe auch aus wie mein Großvater. Und der war ganz, ganz, ganz besonders. Ist leider am letzten Tag des Krieges gestorben.
Es heißt ja, man erbt immer sehr viel von den Großeltern. Unter anderem, jetzt sind ja schon beim Friseur die Haare. Ich habe mal gehört, dass wenn der Großvater mütterlicherseits eine Glatze hat, dann bekommt man selbst eine.
Das weiß ich nicht. Den habe ich leider nie kennengelernt, weder in Ton noch in Bild. Da weiß ich relativ wenig drüber. Aber über meinen Großvater habe ich einen Ahnenforscher organisiert, der mir da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Und da habe ich viel erfahren. Eigentlich eine traurige Geschichte.
Aber eine schöne.
Eine schöne, ich glaub's.
Da sind wir schon, ne?
Ja,
da geht's schon los.
Da geht's schon los.
Mit der großen Berühmtheit. Viele glauben ja immer, ich habe kein normales Leben, aber ich habe das doch.
Jetzt, wenn die Eltern wirklich sehr bodenständig sind und du hast es schon angedeutet, ja, du warst jetzt anders
musst du mir
als
helfen.
Du warst anders als die anderen.
Ich bin so unvorbereitet jetzt, aber irgendwie, es ist jetzt so im ersten Satz schon so emotional geworden. Aber ich führe das wahrscheinlich weiter, was mein Großvater aufgebaut hat. Und der konnte das leider nicht mehr machen.
Hast du deinen Opa noch kennenlernen dürfen?
Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Wie gesagt, am letzten Tag des Krieges, der kam aus Wittenberge. Und da hat man ihm aus Boshaftigkeit eine Handgranate zugeworfen. Ich weiß das aus der Anforschung. Also er ist von einer Straßenseite zur nächsten, da hat sein Vater gewohnt und die wollten den Ende des Krieges feiern und da hat ihm einer eine Handgranate zugeworfen und der hat's aufgefangen.
Und ist gestorben. Und die Eltern sind dann gegen Kriegsende geflohen.
Genau.
Wohin?
Die sind in ein Auffanglager nach Nordrhein-Westfalen gegangen.
Und da bist du dann?
Nee, ich bin dann später in so einem Sozialbau geboren.
In Nordrhein-Westfalen?
Ja, in Nordrhein-Westfalen, in einem wunderschönen Städtchen namens Wesel. Das ist direkt an der holländischen Grenze. Und ich habe da eine schöne Kindheit gehabt und auch eine schöne Jugend.
Du hast gesagt, du bist ein sehr besonderes Kind gewesen, also ganz anders als die Eltern. Wie kann man sich den jungen André Schulz vorstellen?
Also ich habe immer als Kind schon Hemden angezogen. Meine Mutter wollte immer, dass ich ein T-Shirt oder ein Pullover anziehe. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Also musste meine Mutter immer losgehen und ich wollte immer einen Kragen haben und so eine Manschette. Das fand ich ganz toll. Und die Kinder auf dem Spielplatz, die haben immer gesagt, da ist er wieder und hat ein schönes Hemd an. Aber nicht negativ, also ich bin nicht gemobbt worden oder so, ne? Ich war dann einfach so, wie ich war, ne?
Also ein beliebter bunter Vogel sozusagen.
Ja, und ich bin immer eingeladen worden, ne? Ich war immer überall sehr gerne gesehen.
Wie war's schulisch?
Hauptschule oder ging überhaupt nicht interessiert, ne? So im Nachhinein, wie oft ich nicht in die Schule gegangen bin, weil ich das draußen schöner fand. Ne? Ich habe den Schulturnister irgendwo abgestellt und habe den abends wieder abgeholt und irgendwann nach einer Woche kriegte meine Eltern einen Brief von der Schule, dass ich nicht da war, was ich denn hätte. Oh, da war was los. Bin ich gerne in die Schule gegangen.
Den Eltern war es wahrscheinlich wichtig, dass der Sohn schon irgendwas Bodenständiges lernt.
Ich habe mir gedacht, aus mir wird gar nichts. Ne? So schon so exotisch als kleines Kind in so einer Kleinstadt, wo jeder jeden kennt und jeder über jeden redet und wo das Gras beim Nachbarn grüner ist als bei ihm selber. Und dann geht das Kind nicht in die Schule. Ne?
Und trägt Hemden und interessante Outfits.
Ja, die haben gedacht, das endet gar nicht. Das wird nichts. Ne? Das ist doch was geworden.
Was war denn dein Berufswunsch als Kind?
Also ich weiß noch, dass ich das öfter mal erwähnt habe. Es gab in der Stadt zwei Lehrstellen, die frei waren. Einmal war es Metzger und einmal war es Friseur.
Metzger könnte ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, da habe ich mich auch schwer getan, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann wirst du halt Friseur. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ich war in einem Betrieb, der sehr bekannt war in der Stadt. Und ich hatte ganz furchtbare Kolleginnen, die auch in der Ausbildung waren. Ich war ja dann ganz klein, dann waren die erste Lehrjahr, zweite Lehrjahr, dritte Lehrjahr. Das waren eigentlich drei sehr schwierige Jahre, weil die gemein zu mir waren. Das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Und wenn sie es jetzt hören, dann wissen sie Bescheid. Also die waren recht gemein. Aber auch die Gemeinheiten habe ich viel gelernt. Ich habe viel gelernt, mich zurückzuziehen. Damals schon, eigentlich in der Entwicklungsphase, so mit 16 Jahren, war das ja normal, dass man dann die Ausbildung hat.
Der Friseur ist ja an sich immer an den Menschen dran. Und er wird, glaube ich, mit Gemeinheiten überhäuft. Ich glaube, da werden wir heute noch sehr, sehr, sehr viele hören, denn der Weg war bestimmt nicht immer einfach.
Ich glaube, dass die im Nachhinein, wenn ich das so rekapituliere, glaube ich, dass sie sehr schnell gemerkt haben, dass ich sehr talentiert bin. Und das hat die einfach getriggert, ne? Hattest du Lust auf diesen Job? Eigentlich schon. Ich habe dann relativ schnell an so Wettbewerben teilgenommen. Man konnte sich über die Innung so anmelden, da konnte man trainieren, da gab es so Vorgaben. Das war so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Ne? Wenn sie diese Frisur genauso hinkriegen auf der Bühne, wie wir die ihnen vorgeben, dann gewinnen sie einen Pokal. Da habe ich gesagt, nichts leichter als das, ne? Und habe alles abgeräumt. Tatsächlich jedes Jahr. Ich bin sogar in dieser Kreisgemeinde da. Da gab es so einen Wanderpokal. Der muss eigentlich von einem zum anderen gehen. Den habe ich 3-mal in Folge gewonnen und sollte den dann auch behalten. Wenn man den 3-mal gewonnen hat, durfte man den behalten. Ich habe den dann abgegeben. Der müsste heute noch da in der Kreishandwerkerschaft stehen mit meinem Namen dort.
In Wesel.
In Wesel. Ja.
In einem ganz normalen Friseursalon. Ja. Herren, Damen.
Alles.
Was hast du geschnitten? Alles.
Ja, bei uns? Man musste sich alles putzen. Ne? Erstmal durfte ich alles schrubben und sauber machen. Das war damals, ja, es war halt so, ne? Man hat eine Putzfrau, brauchte man nicht, man hatte ja einen Lehrling, ne? Und ich habe dann immer schon am Samstag und Sonntag trainiert, habe mir Modelle gesucht und habe genau geschaut, was muss ich tun, damit ich da hinkomme. Und dann bin ich da einmal hingefahren, da hatte ich ein kleines Auto, ich werde das nie vergessen, das hat damals 450 Mark gekostet. Das ist rückwärts schneller als vorwärts gefahren. Das war wirklich abenteuerlich, aber ich bin da immer hingekommen. Und hatte am Ende immer den Erfolg im Gepäck.
Du bist ein unwahrscheinlich positiver Mensch. Du wirkst immer mit einem Lächeln. Jetzt stelle ich mir vor, man ist in Wesel, man ist 16, lernt einen Beruf, in dem Männer eh schon sehr dünn gesät sind. Du warst ein Sonderling. Mhm. Wurdest du auch so wie einer behandelt oder warst du everybody's darling?
Das habe ich gar nicht so beobachtet. Man hat sich ja nicht so gesehen wie heute. Es gab kein Social Media, es gab keine Kameras. Man hatte mal im Urlaub vielleicht so eine Kamera, da war mal ein Bild. Bei Unglück war ich mit drauf. Aber das war ja nicht so eine Beobachtung, wie das jetzt ist mit Social Media. Das ist ja Social Media, wenn du das vernünftig machen willst, dann musst du das ja führen wie ein zweites Geschäft. Du hast ja Zuschauer, das Publikum, vielleicht auch Kunden und dann musst du oder sollst du ja, das ist so der Zeitgeist jetzt, die mitnehmen. Ich habe das früher nicht so gesehen.
Überhaupt nicht. Ich freue mich. Brauchst du das überhaupt? Denn
mir macht Freude, mir macht das Spaß, manchmal so meinen Alltag zu zeigen oder mal die Hunde, weil ich weiß ja auch, wie erfrischend das ist, wenn ich von meinen, die ich mag, etwas sehe. Dann freue ich mich auch. Ach, denke ich, guck mal, die essen schön oder die gehen schön spazieren oder irgendwas. Das ist halt einfach, ich gucke ja kein Fernsehen. Ich mag ja Fernsehen nicht gucken.
Gar nicht?
Null.
Nicht, keine Nachrichten. Du lebst in dieser Instagram-Bubble und
in der Internet-Bubble sozusagen. Also ich hole mir die Informationen, die ich möchte, ganz gezielt. Aber ich habe keine Lust da jetzt so, ich sehe das immer auf Instagram, denn dann gucken die da so eine Folge nach der anderen. Das habe ich ab und zu mal, wenn mich ein Thema interessiert. Wenn ich wirklich so ein Thema habe, wo ich denke, oh, das finde ich spannend, dann gucke ich das. Dann habe ich 2-mal gehabt.
Ja, und für alle, die uns heute zuhören oder auch sogar zuschauen, denn es ist der erste Videopodcast, schaut doch mal vorbei auf Instagram, André Schulz, und ihr könnt diesem Mann folgen und erleben, was er so erlebt in seinem Leben. Und es ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe jetzt ein bisschen quer gesprochen, gell?
Das nicht.
Aber es macht nichts. Er ist ja Profi, er war bei HSE, er war überall. Dahin kommen wir noch. Jetzt sind wir aktuell noch in Wesel. Mhm. Die Lehre abgeschlossen, wahrscheinlich mit Bravour.
Ja, ich glaube, dass ich der Talentierteste war, aber das ist ja bei den Lehrern und bei, weil ich in der Schule, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen, ne? Und da hat mir die Berufsschule, ich war in allen Sachen war ich der Beste, aber schulisch war ich der Schlechteste. Oh, ich weiß noch, meine Mutter damals, Nervenzusammenbruch, ne? Dass ich da jetzt nicht da zum Abschluss da jetzt, und ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern dann bei der Lossprechung oder Freisprechung, wie das heißt, standen. Und ich habe aber in einer Schule, in einer Haarschneideschule gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Mir war das Seminar wichtiger, weil ich war der Trainer. Ich war damals schon mit 18, 19 der Trainer in einer Haarschneideschule und habe das damals schon als wichtiger empfunden als so ein formeller Abschied aus einer Schule. Ich fand das irgendwie doof und langweilig.
Also bist du früh deinen eigenen Weg gegangen. Auf die Eltern gehört hast du nicht, gell?
Nee. Weil die haben mir das auch nicht weitergeben können. Das, was die gemacht haben, fand ich, ich habe eher die beiden unterstützt, als dass die mich unterstützt.
Mental oder monetär?
Dass ich die einfach nicht so herausfordere. Die waren ja sowieso schon am Limit. Das habe ich damals schon gespürt. Ne? Und ich habe mir gedacht, okay, André, da musst du jetzt ganz cool bleiben. Später kommt noch was Besseres. Ich wusste immer, dass später noch was besser. Ich sag das heute noch, ne? Heute, obwohl ich schon so alt bin, weiß ich, dass später noch was Besseres kommt. Ich habe eine Freundin in Düsseldorf, die BG, die sagt immer, ach, ich will noch 10 schöne Jahre haben. Oder sie sagt anders. Sie sagt, ich will noch ein paar schöne Jahre haben. Ich habe das dann umformuliert und gesagt, von 60 auf 70 will ich das Schönste machen, weil ich denke, mit 70 werde ich aufhören zu arbeiten. Und da kann ich dann meine Karriere jemandem schenken. Dann kann der die dann weiterstricken in die weitere Zeit.
Ja, noch bist du 61. Also von daher, du hast noch schon 30 Jahre vor dir. Also pack mal kleine Brötchen an dieser
Stelle. Ich hätte immer gearbeitet, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Jetzt kam so ein bisschen mein niederrheinischer Dialekt durch. Ich habe ja immer gearbeitet. Ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten und das hat nie aufgehört. Ich bin immer wieder auf neue Challenges gegangen. Und ich habe immer wieder von Geschäft zu Geschäft, von Auftrag zu Auftrag. Ich weiß noch, dass mir eine Kundin, die mir so auf den Keks gegangen ist, dass ich die verabschiedet habe. Naja, hat sie gesagt. Und dann werde ich nicht mehr kommen. Da habe ich zu ihr gesagt, das ist mir scheißegal. Habe ich wirklich so gesagt. Ich sage, Helene Fischer hat nämlich eine Anfrage gestellt für eine Typveränderung. Da wusste ich eigentlich gar nicht richtig, wer Helene Fischer ist. Ich wusste nur, dass die berühmt ist. Das war ein paar Jahre vorher. Und irgendwann stand sie vor mir, ging die Tür im Salon auf, stand sie da. Ne?
Warst du nervös?
Nein.
Nicht? Weil du immer wusstest, was du kannst und was
das
du leistest.
Ich wusste immer, was kommt. Das ist so ein bisschen bei mir so magisch. Viele Leute denken immer, ich wäre ein Fortune-Teller oder ein Hellsichtiger. Vielleicht bin ich das ja auch, vielleicht weiß ich es nur selber nicht.
Und vielleicht sogar ein guter Psychologe, denn das sagt man ja den Friseuren nach.
Aber nur für mich selber.
Ah, nicht für die anderen? Weil man geht ja oft zum Friseur, man klagt über das Leid und man geht immer mit... So geht es jedenfalls
nicht. Nee, ich höre mir das an, aber das darf man nicht so aufbauschen. Ich denke mal, das sollte man immer dann so ein bisschen den Ball flach halten, weil andere in Meinung stärken war nie so mein Ding. Ich kann mir das anhören. Ich mache das jetzt ein bisschen anders als früher. Aber man kann sich das anhören. Ich finde einen Austausch besser. Aber so ein Mülleimer für private Probleme... Ich erwische mich dabei, dass ich das mit engeren Freunden tatsächlich auch mache. Und dann merke ich das in drei Sätzen und denke ich, nee, stopp.
Ja, aber dann sitzt du ja schon am Stuhl.
Ja, aber man kriegt ja nicht vom Leben so Schönes mit. Guck mal, die Sonne scheint und es ist so schön, die Leute, die draußen vorbeigehen und alle haben so ihr Leben. Und man darf das nicht so kaputt machen. Auch politisch oder finanziell, ne? Das ist so wie die Lage weltweit gerade ist. Das darf man sich nicht so an sich ranlassen. Weil wir haben ja, jeder Mensch hat ja so seinen eigenen Kosmos, du und ich.
Jeder ist so in seiner eigenen Bubble.
Und da kann man auch glücklich sein, auch wenn die äußeren Umstände nicht so doll sind.
Jetzt ist beim Versuch, ich eher zu vermitteln an die Kundin, die da sitzt. Jetzt ist für mich die Frage ausgelernt. In Wesel, dein ehemaliger Arbeitgeber hat bestimmt gesagt, er muss bleiben, der ist gut.
Ja, der fand das nicht so gut, dass ich dann gegangen bin. Ich hatte mich in den 3 Jahren auch entwickelt. Ich sah da ein bisschen schöner aus. Ich hatte so ein bisschen mehr Taste für Fashion. Und ich kann mich noch erinnern, dass der letzte Tag da war und dass er das irgendwie, es hat keiner richtig ausgesprochen. Und ich bin dann ganz normal gegangen.
Wohin?
Hattest du schon eine neue Arbeit? Ich habe kurzfristig in Köln gearbeitet, aber Köln als Stadt hat mir nicht gefallen. Da habe ich überhaupt nicht den Zugang gefunden. Null, das habe ich überhaupt gar nicht so. Und da bin ich so ein bisschen so querbeet über die Dörfer und so und weiter und so fort. Und dann habe ich in dieser Haarschneideschule angefangen zu arbeiten und war sofort Trainer, weil von der Auswahl, die da war, war ich der Beste. Also war das nicht so schwer, ne? Und ich habe da mein Bestes gegeben. Und bin dann von da aus, habe ich mich entschieden, das war mir nicht genug. Ich habe gedacht, Mensch, da muss doch noch irgendwas anderes, muss es doch dann da noch geben. Und habe in Düsseldorf in einem Geschäft angefangen, in dem es um Schönheit ging. Das war eine Parfümerie. Und der Chef, ich war ja schon fertig, ne, und ich war ja sehr beliebt, aber der kannte mich nicht und ich kannte den nicht. Aber der hat sehr schnell erkannt, dass ich Talent habe. Da war ich 6 Monate und habe den Jill Sander, die Marke, betreut. Und dann musste ich einmal in die Zentrale zu Jill Sander. Da haben die mich gesehen und habe ich sofort abgeworben und eingestellt.
Moment, diese Firma, wo du gearbeitet hast, das hatte nichts mit Friseur zu tun?
Gar nichts.
Sondern da
ich wollte eigentlich 3 Jahre da eine Ausbildung machen und wollte dann beides kombinieren.
Ach
Aber da ist es gar nicht zu gekommen, weil da hatte mich Jill Sander schon abgeworben.
Hattest du vorher schon deinen Meister im Friseurhandwerk gemacht? Nicht. Du bist als Geselle herumgezogen und irgendwann hast du gesagt,
ja. Hey, ich habe mir das immer alles angeguckt und bin da mal stehen geblieben, wo ich das irgendwie ganz cool fand. Und da waren noch so ein paar Sachen, die waren total uncool. Witzigerweise tauchen die jetzt wieder auf. Und
hast du positiv? Hast du ein Beispiel, was war uncool?
Ist zu prominent. Kann ich nicht drüber reden. Das ist ja prominent, aber es ist erst vor 3 Wochen passiert. Da kam so eine Situation aus der Zeit, wo ich den Laden, wo ich da war, eigentlich doof fand. Und aber da habe ich etwas, ist mir etwas passiert, was jetzt wieder hochkam, vor 3 Wochen ungefähr. Ganz, ganz coole, aber die Person ist, wie gesagt, zu prominent und will auch nicht genannt werden. Deswegen kann ich es nur andeuten. Aber ich weiß es und deswegen weiß ich auch, dass so ein Leben fast gescriptet ist. Wenn wir geboren werden, ich kann es nur für mein Leben sagen, ich musste nur den Weg gehen. Aber es war von Station zu Station wie vorgegeben. Und das schließt sich für mich der Kreis so. Ich gucke ja viel mehr nach hinten, rückblickend. Wie war das da? Wie habe ich das empfunden? Was kommt jetzt wieder hoch? Ach Mensch, das ist ja ein Zufall. Man sagt mal immer, das ist ja ein Zufall, ne?
Es ist spannend.
Viele Zufälle.
Aber viele sagen immer, man sollte nicht in den Rückspiegel gucken. Du guckst ganz bewusst hin.
Ja, weil man muss das verknüpfen. Ich schaue gerne zurück, wohlwollend. Wohlwollend. Viele laufen ja vor ihrer Vergangenheit weg. Die wollen ja in keinster Weise, die wollen ja nur das, was bei heute ist und das, was sie aufgebaut haben. Jemand, der heute reich ist, der würde ja nie sagen, ich war früher ganz arm.
Glaubst du an Schicksal?
Ja.
Also der Weg, deiner Meinung nach, ist für jeden Menschen vorgegeben.
Ja. Und du kannst dem auch nicht ausweichen. Du kannst davor weglaufen, aber dann ist die Schleife nur etwas größer. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, vielleicht auch mit Geld. Wenn du, jemand bietet dir jetzt 1 Million an und du lehnst diese 1 Million ab, das Geld ist für dich vorbestimmt, das kommt zu dir nur auf einen anderen Weg. Es nimmt eine andere Schleife. Oder ja, Krankheiten zum Beispiel. Es gibt Menschen, die leben ja so gesund und das sind die, die am ersten Abend sofort krank sind, weil die unbewusst eigentlich aus ihrer Inkarnation schon wissen, dass irgendwas nicht stimmt und deswegen nehmen die so viel Tabletten und machen so viel Sport und kein Salz und kein Zucker und nichts. Guck mal, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ne? Wenn ich Kaffee schwarz trinke mit 3 Stücke Zucker, da kippen ja alle um. Ne? Die sagen, um Gottes Willen, wie kann man so leben? Aber warum sieht das so aus? Warum war so gut drauf? It is what it is. Es ist, wie es ist.
Also, es liegt an keiner gesunden Lebensweise. Ich hätte es dann
gedacht. Nein, überhaupt nicht.
Nur Wasser, Clean Eating.
Nein. Nicht. Am liebsten trinke ich Coke Zero. Und Alkohol, glaube ich. Nein, das hört sich ja so an, als würde ich da an. Nee, aber ich trinke gerne Wein und ich genieße das auch in Gesellschaft und viele meiner engeren Freunde genießen das mit. Also, ich habe überhaupt nicht so ein Ding, was ich da auf Instagram sehe, ne? So dass sie dann morgens ihre Pillen fressen und dann das machen und da und dann, was essen die noch? Dann rühren die sowas an, was über Nacht in den Kühlschrank muss. Wenn ich das alles essen würde in der Kombination, dann würde es mir schlecht gehen. Da bin ich nicht, ich habe die Konstitution nicht. Ich bin nach dem Krieg geboren. Und ich war froh, weißt du, das ist ja ganz normal. Ja, aber es ist ja wirklich so, ne? Das ist es so. Und dann denke ich immer, oh Gott. Und wenn ich in der Öffentlichkeit bin, also wenn es sehr prominent wird und ich irgendwo in großer Gesellschaft bin, halte ich die Klappe. Und manchmal ist es, ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, ne? Ich bin ja nur in die Kreise gekommen, weil ich meinen Job gut gemacht habe. Und weil die meisten Frauen, ich habe jetzt gestern wieder eine gesehen, die hat auf Mallorca ihre Hochzeit gefeiert. Die ist oft aber hier auch in München. Aber sie hat sich noch nicht getraut, zu mir zu kommen. Die hat eine Frisur gehabt. Da ich dachte, oh nee, das geht doch auch in gut. Aber die kommt. Ich spüre das. Ich habe das Talent dazu, zu wissen, dass es irgendwann Klopf, Klopf macht. Manchmal ist es aber auch gar nicht so gut, wenn man so Fan von jemand ist und man lernt die Person dann kennen. Ich hatte einmal die Begegnung. Ich war einmal ein unheimlicher Fan von Linda Evangelista. Und dann habe ich die persönlich kennengelernt und ab dem Tag war ich kein Fan mehr. Also es geht auch in die Richtung, es kann auch so rumgehen. Ne? Dass man muss immer sehr vorsichtig sein. So auf ein Ziel hinzuarbeiten ist manchmal gar nicht so gut. Und da kommt ja auch wieder der Spruch, der Weg ist das Ziel. Also wenn du jetzt, ich bin ja ein Dubai-Fan, ich liebe ja Dubai. Ich werde da nie leben, das weiß ich. Aber ich werde da immer viel Zeit verbringen. wenn ich Zeit und Geld habe. Es ist schon, die Reise ist schon das Tolle. Die Vorbereitung, dass ich weiß, ich fahre hin und der Flug und dann werde ich da empfangen, weil ich da viele Freunde habe und dann gibt man Essen und so. Es ist immer der Weg. Das kann ich rückblickend von meiner Karriere zum Beispiel auch sagen, dass es der Weg war eigentlich das Schöne.
Bist du ein Karrieretyp oder ein Lebemensch?
Das weiß ich eigentlich gar nicht genau. Also ich weiß schon, dass ich meine Karriere auf Flamme halten muss, weil ich sonst das Leben nicht habe, was ich haben will. Kann ich mir meine Wohnung nicht leisten und so. Und da kann ich das Auto nicht fahren, was ich gerne fahre. Oder die Nanny für meine Hunde bezahlen zum Beispiel. Das weiß ich schon. Das fällt mir auch nicht schwer. Also ich arbeite sehr gerne. Und ich arbeite jetzt in dem neuen Salon ganz anders. Das ist ja wie eine Werkstatt. Ich habe ja immer viele Mitarbeiter gehabt über so einen langen Zeitraum. Und ich habe die mehr oder weniger immer so hinter mir her schleppen müssen, weil die haben sich auf meinem Namen ausgeruht, viel oft teilweise. Ne? Und ich habe das auch zugelassen, dumm wie ich war.
Wie viele Mitarbeiter hattest du in deiner höchsten Zeit?
Wir haben das mal nachgezählt. Ich bin jetzt 20 Jahre in München und ich habe ja 3 Geschäfte gehabt. Nee, 2, das ist der dritte. Und ich hatte in der Zeit von Geschäft 1 und 2 140 Mitarbeiter.
Bitte was?
Ja, in meinen Abständen.
Ach so.
Aber ich hatte 140 Leute, die kamen und gingen und kamen und gingen und kamen und gingen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt reicht's mir. Jetzt will ich ganz klein. Ich will den kleinsten Salon haben in München.
Also er ist klein, aber sehr, sehr, sehr fein und
ich eine gesagt,
absolute Wohlfühlhorn.
Die sind teuersten Juwelen sind ja in den kleinsten Safes, kleinsten Schachteln. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe es, ich verstehe es.
Das teuerste Armband, der teuerste Ring ist in so einer ganz kleinen, unauffälligen Schachtel. Verstaut irgendwo im Schrank oder im Safe oder bei der Bank.
Also es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr unauffällig. Im Nebenraum ist ein Café drinnen. Vor dem Café stehen die Leute.
Ja.
Und bei der Nachbartür klein, André Schulz.
Genau, exakt. Also das war auch so magisch. Ich habe das Ladenlokal von dem großen Salon gekündigt. Im Einvernehmen mit meinem Vermieter, bei dem ich ja 16 Jahre war. Der ist 89 Jahre alt, ein super, super Geschäftsmann. Er hatte so Zahnpflegeprodukte, die wir alle kennen. Das gehörte ihm. Und der hat mich immer unterstützt. Der hat immer gesagt, ach, komm, Herr Schulz, das machen wir schon. Aber irgendwann war ich aus dieser Rolle rausgewachsen und ich wollte was anderes. Ich wollte eine Veränderung. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Hat er gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und dann ging das aber noch 1,5 Jahre. Und dann war eben Ende 2025 lief das aus. Und er sagte, haben Sie was Neues gefunden? Ich sage, nein, leider nicht. Ach, sagt er, dann bleiben Sie noch 3 Monate. Und dann ging das auf 31. März und er hatte aber dann einen Nachmieter. Und dann hat sich das irgendwie nicht so ergeben. Und dann haben meine Mitarbeiter, die noch da waren, immer gefragt, ja, haben wir denn jetzt einen neuen Laden? Da habe ich gesagt, nein, hab nichts Neues. Und dann haben die irgendwie sich auch andere Jobs gesucht. Und derjenige, der geblieben ist, war der Florian, der jetzt mit mir hier zusammenarbeitet, der hat gesagt, es ist egal, was kommt. Herr Schulz, wir haben so schöne Zeiten hier gehabt, wir haben alles gemacht, wir haben New York besucht, London besucht, Dubai besucht, sie haben uns alles hinterhergeworfen. Ich bleibe, egal was jetzt kommt. Und kann ich mich noch erinnern, dass es an einem Freitag war, da war meine letzte Mitarbeiterin, da habe ich noch einen schönen Blumenstrauß geschenkt und so. Und dann gingen die gegangen sind, von sich aus, alle in ihre neuen Jobs. Das war freitags und montags hatte ich diesen Laden.
Wow, aber
der Witz ist ja auch, jetzt komme ich wieder darauf, ob ein Leben vorbestimmt ist oder nicht. Ich kann das mit 100%iger Sicherheit sagen, dass das so ist. Der Laden war schon genauso, wie er jetzt hier steht. Das Einzige, was ich machen musste, die Spiegel und die Stühle aufzustellen. Alles andere war schon so. Das war genau der Fußboden, den ich wollte. Den hatte aber die Vermieterin ausgesucht. Ich wusste davon gar nicht. Ich wusste, es kommt ein neuer Boden, aber ich habe gedacht, das ist egal was. Ich nehme, was ich kriegen kann.
Er ist hell, er ist schön geschnitten, also perfekt.
Lustigerweise sieht dieser Laden genauso aus wie der allererste Laden in der Bahnstraße in Düsseldorf. Genau gleich, 1:1 mit Karim Barth und mir damals. Und wir haben, als ich ihr das dann gezeigt habe, das ist unglaublich. Damals hat der berühmte Architekt, der Olaf Kitzig aus Düsseldorf, der hat ihn eingerichtet und der hat ja dieses Ladenlokal dann auch gesehen. Da sagt er, du hast alles gemacht, wie ich es auch gemacht hätte. Und dann sage ich, Olaf, ich musste gar nichts machen. Das war alles fertig. Ich musste nur kommen, einziehen.
wie kommt man dann zum ersten eigenen Laden? Du warst Geselle, hast danach bei Jill Sander gearbeitet, wurdest sofort abgeworben. Was hast du da gemacht?
Ich war Trainer, Produkttrainer. Ich hatte Face Pure und Color Pure. Und dann hinterher Fragrances. Ich habe damals noch Claude Montana, das gehörte auch zu uns, auch noch trainiert. Ich habe Deutschland, Süddeutschland.
Also das heißt, du hast die ganzen Mitarbeiter
trainiert? Alle Mitarbeiter, alle Flughäfen, alles, was mit dem Verkauf zu tun hatte, alle Warenhäuser. Das war ja zu dieser goldenen Zeit, ne?
Aber jetzt warst du ein gigantischer Friseur. Mhm. Warum legt man diese Arbeit, den Job ab und macht Produkttrainer?
Ja, weil ich das wissen wollte, wie das geht. Und im Grunde genommen war es eine Vorbereitung auf das, was dann kam. Ich war ja 6 Jahre bei HSE und habe dann meine Brand dort verkauft. Also ich wusste schon genau, wie ich es machen muss. Und habe ich geglaubt und habe es dann aber bei HSE dann nochmal genau gelernt.
Aber vor HSI kam erstmal der Meister und der eigene Laden in Düsseldorf. Was war die Entscheidung, Jill Sander zu verlassen und zu sagen, okay, gut.
Das war nachher aus, der Traum war nachher so, ich hatte da, man merkt das. Also ich habe immer so einen Pegel von 6, 7 Jahren und da merkt man so, jetzt muss ich was anderes machen, jetzt muss ich weitergehen, ne? Jetzt muss ich was Neues entdecken. Und ich freue mich dann auch immer drauf, auf diese Entdeckungstour. Ich habe ja schon mal gesagt, es ist immer der Weg. Es ist gar nicht dann anzukommen.
Es gibt ja, weißt du, ich meine. Ja, ich verstehe es, aber es gibt viele Menschen, die bleiben genau in dem Laden, in dem sie die Ausbildung gemacht haben, bis zur Rente.
Ja, aber das ist auch gut so. Da habe ich den höchsten Respekt und ich finde das auch wirklich toll, wenn Menschen das schaffen. Ich schaffe das nicht. Also da ist ja jeder anders. Jeder hat ja so ein anderes Mindset oder eine andere Lebenskarte. Weißt du, da ist ja irgendwann der Punkt, wo du geboren wirst und dann heißt es, okay, jetzt bist du dann in der Schule und dann gehst du dahin, dann machst du das und dann machst du das. Ich glaube auch, dass das Leben ist ja sowieso das ist ja irgendwann vorbei. Und dass das auch alles vorbestimmt ist. Also ich habe meine Erfahrung damit gesammelt, ne? Ich habe so meine Einblicke damit und...
Aber glaubst du, dass dein komplettes Leben, so wie du hier jetzt sitzt, vorbestimmt war? Ja. Weil dann hättest du auch sagen können, ach komm, da hätte ich doch vielleicht lieber öfters mal feiern gehen können. Irgendwann sitze ich doch eh in diesem Laden.
Ich habe eine bestimmte Aufgabe. Das hat ja auch mit Begegnung zu tun. Mit Mitarbeitern. Ich habe ja meine Mitarbeiter, die ich habe oder hatte, die habe ich ja aufgebaut. Ich habe denen ja meine Vision, ich habe die ja teilnehmen lassen. Und das ist ja ganz normal, dass man dann nach einigen Jahren, dass dann auch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter seine Flügel ausweitet und dann selber fliegt. Ich habe nur leider relativ wenig gesehen, die danach weiter geflogen sind. Die sind meistens so, erhalten sich so über Wasser, aber kommt nichts dabei raus. Ne?
Was ich bei dir sehr bewundernswert finde, es gibt ja zigtausend Friseure. Mhm. Dass man sich wirklich so einen Namen macht und dann die Liga der oberen 1000.
Aber das ist alles von alleine gekommen. Ich habe mich nicht beworben für irgendetwas. Ich habe mich weder für Heidi beworben, ich habe mich nicht für Helene beworben. Die sind von alleine gekommen. Und ich habe es geschafft, dass die alle seit so vielen Jahren da sind. Und das aus manchmal auch eine sanfte Freundschaft entsteht, in der man sich mal austauscht. Oder mal auch nicht die Künstlerin ist, sondern einfach sagt, so, pass auf, so und so. Ne?
Ich muss jetzt noch mal kurz zusammenfassen.
Ja, bitte.
Nach deiner Zeit bei Jill Sander hast du gesagt, so, ich arbeite jetzt nicht mehr als Geselle, ich hole den Meistertitel nach, drücke die Schulbank, auch wenn ich sie nicht drücken mag, und dann mache ich einen eigenen Laden in Düsseldorf.
Ja, das hat sich gar nicht zuerst zum eigenen Laden, das hat ja also in München stattgefunden. Ich habe dann mit Karin Bartolomé zusammengearbeitet und das war so ein Match in Heaven zu dem damaligen Zeitpunkt, weil sie war noch viel mehr Star als ich mit ihrem Talent und was sie so gemacht hat. Und ich habe den ganzen Ablauf ja verstanden, weil ich meine Friseurausbildung ja hatte, aber ich habe auch das gelernt bei Jill Sander, was noch dazu gehört. Und dann sind wir ganz lange diesen Weg gegangen. Und haben das in Düsseldorf aufgebaut, zu zweit. Und das war, wir sind ja heute noch, wir hatten mal einen Break in between. Und der war sehr schmerzhaft. Aber ich habe den wieder aufgebaut. Und wir sind genau an dem Tag, wir haben ein paar Jahre keinen Kontakt gehabt, wir sind genau an dem Tag, das war so. Und dann haben wir uns, obwohl wir schon wieder miteinander kommuniziert haben, nach einer jahrelangen Pause, haben wir uns, das weiß ich noch, ich war ja bei Revlon unter Vertrag als, wie nennt man das, Markenbotschafter. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das findet in Mallorca statt, dann komm doch auch. Und dann treffen wir uns da. Und da haben wir uns dann nach so vielen Jahren, das war wie, als hätte ich sie gestern gesehen, ne? Und wir haben uns unterhalten über so spannende Themen. Und das meine ich auch, wenn etwas sein soll und etwas vorbestimmt ist, dann kommt das. Dann musst du dich nicht bewerben. Du musst nichts dich anstrengen zu tun. Das meinen ja mal viele.
Ich hätte das auch gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, gut, er hat Bewerbungen geschrieben. Aber das kann doch nicht sein. Sind die einfach in die Ladentür in Düsseldorf hineingekommen und gesagt,
ich habe einfach meinen Job gut gemacht. Da hat irgendjemand gesagt, du, wenn du jemanden brauchst, die sind gut, ne? Was machen die denn? Ja, die machen das super, ne?
Wie hast du dann Heidi Klum kennengelernt?
Ja, stell auch einfach vor mir, ne? Die Karin hatte die vor, ich habe zu ihr gesagt, Mensch, das sollten wir tun. Dann sagt Karin, Mensch, wir haben das schon, da hat uns jemand angefragt, eine Agentur, das machen wir dann. Ja, dann stand es auf einmal da, ne? Hallo.
Achso, ihr seid angefragt worden für Germany's Next Top
Model? Ja, dann haben wir überlegt, sollen wir das machen, ja oder nein, ja, und dann haben wir es gemacht, ne? Und das war ja für uns ein ganz normaler Arbeitstag. Na, die sind da morgens um 7 angerückt und, ja, und dann haben wir das durchgezogen, ne? Dann haben wir das gemacht mit dem ganzen Personal, haben wir den Salon. Das war ein ganz normaler Ablauf. Und das Schöne war, weil das war Staffel 2 und 3, das war ja noch so unentdeckt. Das war ja noch gar nicht so, da wusste ja eigentlich gar keiner richtig so, wie ist denn das jetzt so? Ne? Also 20 Jahre später, so wie jetzt, da ist das ja so ein anderes Handling. Ne? Aber damals war das noch so, wow, alles so neu und die Mädchen bewerben sich da und dann kriegen die neue Frisuren und heulen alle, weil sie sich alle so doof finden oder hässlich finden. Und wir haben das spannend gefunden, ne? Wir fanden das alle lustig. Und jetzt im Nachhinein, manchmal sehe ich das so auf RTL 2, da renne ich da so irgendwie so einer Folge im Hintergrund so rum. Ne? Das war lustig, das hat Spaß gemacht, das war so Learning by Doing.
Aber ihr habt das 2 Staffeln, also 2 Jahre lang gemacht?
Ja, wir haben die 2. Staffel gemacht, weil der Sender gesagt hat, oh, Staffel die 2. haben wir gemacht, weil ich sage, das davor ist schon so gut gelaufen. Ich habe danach noch Popstars gemacht, weil diese Mediasender hier aus München, die haben gesagt, Mensch, den Schulz nehmen wir wieder, der ist so problemlos, ne? Der macht das alles so weg, so bam, 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 bam. Dann haben wir das schnell im Kasten und dann ziehen wir wieder von dann. Ne? So ist das gewesen.
Jetzt bei Germany's Next Topmodel, 20 Jahre später, es findet schon lange nicht mehr mit dir statt.
Nee.
Hättest du nicht das gesagt, dass du sagst, hey Mensch, Staffel 4, wir wären gerne wieder mit dabei, könnten nee. Wir nicht. Es war dir egal.
Das war mir egal. Weißt du, du hast mich vorhin gefragt, also im Background, wie ich das finden würde, wenn ich jetzt tot bin, ne?
Ja.
Was dann jemand? Ich habe meinen Beitrag geleistet, dann kommen andere, dann kommen neue. Ich will auch nicht in die Geschichtsbücher stehen oder in irgendwas, weil das vollkommener Humbug ist.
Geht's dir nicht darum, ein Vermächtnis zu setzen?
Nee, ich finde das viel spannender, jetzt zu leben und den Leuten jetzt eine Message zu geben und zu sagen, ich bin ein guter Friseur und ich arbeite für euch von montags bis freitags. Und dann könnt ihr in diesem kleinsten Salon in München, hier in der Christophstraße, einen Termin haben, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, ein Erlebnis zu haben. Es geht ja nicht nur um die Frisur, du gehst ja mit der Frisur raus und lebst ja dein Leben dann mit der Frisur, ne? Das finde ich, das ist mein Vermächtnis. Jetzt, wenn ich da bin, wenn ich lebe.
Ich habe auf deiner Homepage ein bisschen recherchiert. Der Le 50 oder wie, ich weiß
nicht. Immer 50. Viele haben das gar nicht verstanden. Die haben gesagt, ja, dann macht der aus einer alten Schachtel so eine, die für immer aussieht.
Ja, genau, so habe ich es mir auch gedacht.
Das ist ein Zirkel mit 50 Leuten. Ich habe so einen Kooperationspartner und die haben da ganz Großes vor. Das ist jetzt noch nicht so aktiv, aber ich habe das schon mal reingestellt, weil wir die Website ja neu gemacht haben. Und dann kam die Idee. Und da wird es dann so Abendessen geben, wo Prominente dazukommen oder wo eine große Firma sich einklingt oder wo man eine Haute Couture-Show bei Chanel anschauen kann. Das sind die, das hat es, das bedeutet. Ich glaub, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das wird spannend wahrscheinlich. Wenn die erste Veranstaltung gelaufen ist, ich glaube, dann könnte das 500 heißen. Aber im Moment sieht das so aus, als wenn ich damit Aussage mache, wenn du deine Mutter zu mir schickst, die 83 ist, die sieht dann aus wie immer wie 50. Das
ja, ist ja.
Aber gar nicht. Nee, es ist ein Zirkel von 50 Leuten, die den Zugang dann haben. Weil ich möchte da so ein bisschen Netzwerk aufbauen. Weil ich kenne sehr viele Leute, weil ich merke das ja jetzt in meinem Salon schon im täglichen Ablauf, dann sagt er, oh, ich brauche da jemand bei Google, das sage ich, die ist doch bei Google. Oder dann sagt die von Google, Mensch, ich brauche da jemand bei Amazon, dann sage ich, ja, der ist doch da. Weißt du, so Leute, die in bestimmten Positionen sind, zu vernetzen, weil das geht mir so ein bisschen ab.
Also es geht nicht nur darum, dass man schneller einen Termin bei dir bekommt. So steht es zumindest im Internet. Ja, ja. Und außerhalb der Öffnungszeiten bekommt man auch einmal im Jahr einen Termin.
Ja, ja, aber das ist ja, man muss das ja, die Agentur hat das halt so ein bisschen spannender gemacht und das ist ja auch ganz nice.
Darf da jeder mitmachen?
Da darf jeder mitmachen.
Ach, da könnte ich mich jetzt auch bewerben. Kostet mich monatlich einen Betrag X und dann bin ich in deinem Zirkel.
Genau. Und da kann man sich dann austauschen. Ich denke, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob wer da Interesse hat, da so bei zu sein. Das ist ja jetzt nicht so sektenmäßig. Das hat einfach mit Mode zu tun, mit Gourmet. Das ist, da gibt es so ein tolles Magazin, Salon. Die machen da so ein schönes, das finde ich. Salon ist das beste Magazin der Welt. Früher war es für mich die Vogue, heute ist es Salon. Da steht so alles drin. Und dass sie sich auch für diesen Namen entschieden haben, das finde ich so toll. Das ist wie früher so eine Bourgeoisie im ersten Stock, wenn die Musiker, Dichter und Poeten sich getroffen haben und dann so ein Netzwerk gemacht haben. Ich finde, das findet zu wenig statt. Ich habe ja bei mir zu Hause viele Essen schon gegeben. Da habe ich einen Koch bestellt, habe Leute eingeladen. Und dann saßen die, manchmal hatten wir gar nicht genug Platz zum Sitzen. Und da war schon der Gedanke, Mensch, das müsste man mal weitermachen, ne? So Einladung privat geben und da bist du lachen, wer da alles schon gerne dabei war, dann gibt's gute Weine, da kommt ein Sommelier und so. Das habe ich einfach gemacht, um mal zu testen, wie ist denn das so? Wie fühlt sich das denn an? Und der Zeitgeist jetzt ist wieder soweit.
Wie wichtig war das Netzwerken für deinen Erfolg und für deine Karriere?
Ich weiß noch, dass Farina Opoku, das ist ja die Influencerin aus Köln, die kam damals zu mir, nachdem ich mir einen Scherz erlaubt hatte auf Snapchat. Ich hatte damals kein Geld für eine Putzfrau, musste immer selber putzen. Da habe ich gedacht, also es gibt's ja nicht. Ich hatte aber da schon, weil ich so ein bisschen dieses, alles, was ich so gemacht habe, so kommentiert habe, so Comedy. Das fanden die Leute lustig und es schauten immer mehr. Und ich habe gesagt, mein Gott, das gibt's doch gar nicht, wie viele Leute da zuschauen. Ne? Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, also irgendwie bräuchte ich mal jemanden, der mir hier mal hilft. Naja, und dann gab das eine und das andere und zum Schluss schickte die mir eine Video-Message, die Nova Lana Love hieß sie damals noch. Und da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kriege ich noch eine Klage, das ist auch noch ein Dorf. Ne? Nee, hat sie gesagt, toll, ich komme gerne dir helfen, wenn ich dafür eine schöne Frisur bekomme von dir. Und dann war das so ein paar Monate oder Wochen später, war sie dann da. Und das war wirklich wie so, man sagt ja so im Umgang, die pinkfarbene Giraffe, die in dem Laden steht, ne? Sagt man das so?
Ja, oder? Ja.
Kannst du auch sagen, pinkfarbene, weiß ich nicht, Katze.
Ja, oder der pinkfarbene Porzellanladen sozusagen.
Mitten im Laden stand die dann und da habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht, wie eine Fata Morgana. Und dann war das wirklich nett und wir haben uns toll unterhalten und ich habe die Haare schön gemacht und sie hat zu mir gesagt, du hast Talent. Und dann haben die das mit ihrer Reichweite natürlich extrem vielen Leuten gezeigt. Und da ist das mit Social Media so losgegangen, ne?
Gab es für dich einen Punkt in deiner Karriere, wo du sagtest, jawohl, jetzt habe ich es geschafft?
Nein, nie.
Das ist ja ganz untypisch, denn viele haben ein Ziel, die sagen, jawohl, ich lerne jetzt den Beruf und irgendwann sehe ich mich mal top.
Nein, das war immer, ich habe ja die ganze Energie immer wieder in das Tagesgeschäft gesteckt und habe ja parallel Fernsehshows gemacht, ich habe Tourneen begleitet. Und habe immer wieder den Salon auch befruchtet.
Und für alle wurdest du automatisch angefragt. Mhm. Du hast es dich kein einziges Mal irgendwohin, du hast noch nie eine Bewerbung geschrieben.
Mhm. Nein.
Noch nie. Mhm.
Das kann man kaum glauben.
Wie glücklich muss man sein?
Ich bin schon ein glücklicher Mensch, ja. Für mich selber. Manchmal sitze ich zu Hause und dann lache ich mit den Babys. Ich denke ja immer, die können sprechen, ne? Antworten zwar nie, aber das ist so ein, die habe ich auch, das war Schicksal, dass ich wollte ja nur einen Hund. Und auf einmal hatte ich zwei ganz unterschiedliche, ne? Die Georgie ist so eine ganz wilde Maus und der Dicky ist ja eher so eine, so, der guckt immer wie so ein weiser alter Mann. Manchmal denke ich, der ist so wie so ein Prophet aus der Bibel. Und der macht mir mit seiner Art und Weise, wie er so ist, habe ich manchmal ein bisschen Angst vor dem, ne? So, den unterschätzen viele. Und der ist ja auch mal entführt worden, leider.
Ja, da wollte ich jetzt gerade nachfragen, denn so
haben... dramatisch, das war auch ganz schlimm.
So bin ich auf dich aufmerksam geworden. Jetzt werden die Zuhörer sagen, oder die Zuschauer, ja, der Meier wieder, genau, für Mode hat er nichts übrig. Aber die Hunde, wenn von jemandem die Hunde entführt, da wieder... Das hast du offen geteilt. Was ist passiert?
Das ist ganz furchtbar.
Was ist passiert?
Der war in der Betreuung, mit einmal war er weg. Ich war im Fernsehstudio, habe eine Sendung aufgezeichnet und hatte danach noch eine Stunde Live-Show. Ich bin dann an den Tatort gefahren, es war nicht weit entfernt und da kam Buddy Georgi schon ganz aufgeregt und wir haben den gesucht, aber der war nicht da.
Er ist entlaufen praktisch.
Naja, nicht so ganz. Im Nachhinein wusste ich dann schon genau, wie das abgelaufen ist. Ne? Das war schon irgendwie ganz makaber. Und ich war halt das prominenteste Werkzeug, was diejenigen, die es inszeniert haben. Es ging nicht darum, ihm zu schaden oder dergleichen. Also, aber er war weg und man hat mir damit geschadet. Also ich habe darunter emotional sehr, sehr gelitten.
Eine Horrorvorstellung. Ich könnte nicht mehr schlafen. Aber es war, er war in der Tagesbetreuung.
Ja.
Und plötzlich, man steht im Fernsehstudio, bekommt man einen Anruf, Hund ist weg.
Der Hund ist weg, ja.
Also das erste Mal, wo man sich denkt, okay, gut, wird er halt entlaufen sein.
Das war furchtbar. Ich bin dann dahin gefahren und da lag die Jacke und ein paar Käsewürfel und das war's, ne?
Welche Jacke vom Hund?
Ja, das war noch nicht so ganz warm. Das war noch so der Beginn vom Ende vom Winter, Anfang Frühling.
Ich habe die
Insta-Story. Und ich musste dann noch mal ins Studio und ich musste in dem Zustand tatsächlich noch mal eine Sendung live machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber da habe ich gemerkt, okay, ich muss da jetzt durch. Ich war vertraglich gebunden, ich hatte keine Wahl, ich musste, ob ich wollte oder nicht. Ne?
War es die härteste Show in deinem Leben?
Wahrscheinlich.
Wie ging es dann weiter? Der Hund ist weg.
Das war
ich hätte ganz München rebellisch gemacht. Ich hätte überall gepostet.
Ich war wie in so einer Schockstarre. Ich war wie so eine Raupe. Ich habe gemerkt, dass die äußere Hülle bei mir taub war. Ich bin dann nach Hause gefahren und die Georgie war auch so komisch. Dann haben wir uns mal angeguckt. Ich weiß auch nicht, was jetzt ist. Und ich habe tatsächlich überlegt, was passiert jetzt, wenn ich den nicht wiedersehe. Ne? Da waren so Gedanken und ich habe das auch nicht mitgekriegt, was das für ein Wirbel veranstaltet hat. Gott sei Dank, das Social Media ja toll. Ich hatte ja eine Reichweite auf einmal, das war bei 29 Millionen.
Ja.
Views.
Das habe sogar ich geteilt. Ja, auch wenn in der Oberpfalz nicht war, aber ich wollte auch mit dir.
Ich gedacht, wow, und dann kriegte ich einen Anruf auch im Handy. Und dann war, es gibt ja bei RTL so eine ganz berühmte Hellsichtige, also eine ganz berühmte Hellseherin. Und die war an meinem Telefon. Und sie sagt zu mir, mach dir keine Sorgen, der Hund ist morgen um 8 oder um 8:30 wieder da. Und genau so war es auch.
War vor der Tür?
Nein, der wurde in einem Vorgarten gefunden und war aber um 8:30 wieder bei mir zu Hause.
Aber vielleicht ist er ja wirklich nur weggelaufen.
Nee, der war nicht weggelaufen.
War der mit der Nanny unterwegs und
plötzlich? Wir haben dann recherchiert und wir haben herausgefunden, wie das Ganze abgelaufen ist. Möchte ich aber so in der Öffentlichkeit jetzt nicht so detailliert.
Aber rechtliche Schritte sehr, sehr, sehr schwierig, weil der Hund ist ja leider Gottes in Deutschland immer nur noch eine Sache.
Exakt, genau. Aber es sollte eigentlich nicht mir geschadet werden, sondern ganz jemand anders. Der Sinn dieser Entführung war, dass ich etwas bei der Polizei über andere Leute sage, damit eine Sache aufliegt, was die wollten. Und ich war der Mittel zum Zweck. Und ich habe das aber nicht getan, weil ich dachte, ich war so mit mir selber beschäftigt. Ich wollte meinen Hund wieder haben, ne?
Absolut.
Und da ist die ganze Sache so nach hinten losgegangen. Naja, es war dann irgendwie eine Freundin aus London, habe ich dann angerufen, die sagt, du, mein Hund ist entführt. Da sagt sie, das steht hier in der Daily Mail online. Was war denn da los? Also es hat unheimliche Wellen geschlagen. Und auch dafür habe ich mich nicht beworben. Ja. Ich musste da etwas durchleben, für was ich mich nicht beworben hatte, ne?
Deine Hunde sind deine Familie.
Ja.
Hast du irgendwann mal schon...
Die nerven
wie es ist, ganz wahr. Aber hast du nicht irgendwann mal den Wunsch verspürt, wirklich auf eine feste Partnerschaft und zu sagen, jawohl, ich trete jetzt mal beruflich ein bisschen zurück, denn ich höre, dass dein ganzes Leben wirklich nur auf Karriere ausgerichtet war.
Ja, die Karriere mache ich ja gar nicht so. Ich mache einfach meinen Job.
Genau, dein Job, und immer geht eine neue Tür auf und du gehst rein.
Ja, sag ich, ja, das gefällt mir, dann mache ich mal mit. Ne?
Dann bleibt ja wenig Zeit für das Private. Sagst du jetzt rückblickend, Mensch, hätte ich halt vielleicht trotzdem
mal irgendwie... Ich muss ja ganz woanders anfangen zu lernen. Also ich habe ja, egal wo ich gewohnt habe, ich kannte weder die Leute, die in dem Haus gewohnt haben, ich kannte die Nachbarn nicht, die gegenüber gewohnt haben, ich kannte niemanden. Ne? Da, wo ich dann jetzt in München hingezogen bin, das ist ja eine sehr prominente Ecke, ich wusste gar nicht, dass 5 Meter weiter ein Park ist.
Ach so.
Das habe ich alles gar nicht gewusst. Da sind Tennisplätze, da ist ein Park und dann geht man in den nächsten Park und dann geht man schon in den nächsten Park. Ich habe das nicht gewusst. Hm. Ich bin immer nur mit dem Auto... in die Tiefgarage, schlafen, wieder herrichten und dann mit dem Auto wieder zum Job. Egal wohin, ne? Und dann kamen die Babys und auf einmal waren die zwei da und die saßen wie so zwei kleine Wesen vor mir und ich wusste gar nichts damit anzufangen, ne? Ich hatte mir gedacht, was habe ich mir da angetan?
Aber sagst du rückblickend für dich nicht, hätte ich vielleicht trotzdem mal ein bisschen mehr mein Privatleben in den Fokus gelegt und hätte hingeschaut.
Das habe ich gar nicht, weil ich weiß, dass mein Leben genau so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Ich bin der festen Überzeugung, wirklich, und ich kann es mit allen meinen Fasern meines Körpers sagen, dass das geschrieben ist. Wer auch immer das schreibt, I don't know. Manche sagen, ja, man schreibt es selber. Viele glauben nicht dran, weil die sagen, ja, da hätte ich mir ein schönes Leben geschrieben mit viel Geld und einem Porsche vor der Tür und so, ne? Aber es ist, viele wissen ja auch, viele reden ja so gerne hier Instagram, die reden ja so über Karma, ne? Die haben halt überhaupt keinen blassen Schimmer, was Karma eigentlich bedeutet. Die glauben ja, Karma ist, du gehst jetzt raus und schubst jemand und dann kommt 10 Minuten später jemand und schubst dich. Das ist so weit von Karma entfernt wie die Sonne vom Mond.
Was bedeutet für dich Karma?
Karma ist ein Ableben eines geschriebenen Lebens. Ein Punkt für Punkt Ableben aus einer früheren Inkarnation. Du hast die Punkte zu gehen, so oder so. Du kannst auch nicht weglaufen. Es gibt Dinge, die sind so, wie sie sind. Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, weil mich das dann so interessiert hat, und habe Menschen kennengelernt, die in dem viel weiter sind. Nehmen wir mal ein Medium zum Beispiel. Ich hatte dann ein Meeting. Das erste Mal bin ich zu einem Medium gegangen. Und der war ganz überrascht, dass ich vor dem stand. Da habe ich gedacht, was hat der nur? Da war es ein Engländer, sehr alt und sehr krank schon. Und der war eben hier in München. Dann bin ich da hingegangen und so. Und dann sagt er, du bist so viel weiter, als du glaubst.
Glaubst du an Wiedergeburt?
Ja.
Ich ziehe gerade Parallelen. Ich hatte einen Podcast mit Angela's Energy. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer. Sie ist sehr verbunden mit Indien und mit dem Hinduismus. Und sie hat genau von dem Gleichen gesprochen. Und sie sagt auch, es ist alles vorbestimmt. Ja. Aber ich gebe dir jetzt mal ein knallhartes Beispiel. War es vorbestimmt, dass deine Hunde oder dein Hund entführt werden musste?
Ja, das musste so sein. Weil ich da die Wertschätzung auf einmal hatte. Und ich wusste, der ist besonders. Gerade er, der so ängstlich ist und so, dass er eine alte Seele ist. Und da in dem Moment hat sich auch ein Schalter umgelegt. Da wusste ich, okay, das muss ich jetzt anders machen. Das muss ich jetzt alles neu aufzäumen. Und das allererste, was ich gemacht habe, war, meinen Fernsehjob aufzugeben. Was ja gar keiner verstanden hat.
Das war der Grund.
Das war der Grund, damit ich wieder mich konzentrieren kann. Ja, ich hatte meine Lehre, ich war 6 Jahre da. Ich meine, wie lange soll ich das machen? 20 Jahre?
Oder? Es ist gut für dich.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe immer alles nur 5, 6, 7 Jahre gemacht. Und da musste was Neues her. Ne?
Ja, es ist gut verdientes Geld.
Und ich bin damit, ja, aber Geld, wenn du gut bist, verdienst du immer Geld. Man darf ja sich immer nicht nur auf eins festlegen. Und meine Lehre dort war am Ende. Es hat mich auch nicht mehr erfüllt und ich fand das auch alles nicht mehr so spannend und habe aber ein grandioses Ende hingelegt, habe viel Umsatz gemacht und bin dann für alle glücklich daraus gegangen. Ich habe sie alle nochmal mit Geld zugeschüttet, die ganzen Aktionäre und wie sie alle heißen, und dann war's das.
Ich springe jetzt mal wirklich zu HSE. Man kennt es ja aus dem Fernsehen. Wie ist es als Moderator? Muss man verkaufen? Bekommt man immer wirklich diese Zahlen?
Nein, du entscheidest dich ja, das zu tun, weil du denkst, das willst du jetzt mal wissen, wie das geht.
Ja, wie geht das? Ich muss das lernen.
Ich hatte eine Trainerin dort, die Silvia, und die hat mir dann beigebracht, wie man sich vor der Kamera am besten ausdrückt. Vielleicht war dieser Job die Vorbereitung auf diesen Podcast. I don't know. Ich habe versucht, das immer nicht so zu entschlüsseln, weil das ist dann immer auch so eine Entzauberung. Ne? Ich lasse das einfach so laufen. Ich glaube, dass alles, was man tut, eine Vorbereitung ist auf das, was auch kommt. Aber du hast mich gefragt mit Partnerschaften. Das hat sich nicht so ergeben. Natürlich habe ich mal den einen oder anderen kennengelernt, aber das war dann eher so, dass mich das nicht so interessiert hat. Ich fand das nicht so spannend. Ne?
Ich sehe hier gegenüber von mir einen Menschen, der alles fließen lässt.
Ja.
Und der mit sich selbst komplett im Reinen ist.
Ja, ich hoffe.
Täusche ich mich?
Nein. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja, viele sehen immer, oder viele, die denken immer, ich kann nur Haare schneiden, ne? Oder Haare hochföhnen oder was weiß ich oder irgendwas aus mir. Ich kann ja so viel mehr, weil das Leben hat ja, das ist mein Beruf. Das mache ich, das habe ich gelernt, ich habe das Talent und das habe ich auch und das habe ich ausgeführt, aber das Leben hat ja noch so viel mehr Aspekte, die zu leben sind. Und nicht nur haben sie in der Bar rumhängen und Champagner trinken.
Was wäre für dich ein Aspekt, wo du sagst, jawohl, den gebe ich momentan meinen kompletten Fokus?
Mir selber. Mir selber. Die Ruhe, das Verstehen, das Begreifen und auch das absolute Finden, dass ich jetzt hier in diesem wahnsinnig kleinen Salon, das ist der kleinste Salon, den ich kenne, aber auch der schönste.
Er ist
da kokettiere ich jetzt.
Er ist wirklich nicht groß.
Aber ich kokettiere damit. Aber hier finden wirklich Begegnungen statt. Das habe ich letztens noch zu Florian gesagt. Ich sage, Florian, das hätten wir beide nicht gedacht. Nee, sagt er, absolut nicht. Was hier manchmal stattfindet, was hier an Energie drin ist. Wir haben die ersten Tage gearbeitet, da haben wir gar nicht gewusst, dass das unser Salon ist. Ne? Da haben wir gesagt, ja, mein Gott, vorher habe ich immer gedacht, was ist jetzt hier? Da, die Leute, die aber reinkamen, die wollten nicht mehr gehen, wenn sie fertig waren. Das war wie nachher, kam eine da rein und sagte, haben Sie die Eröffnungsfeier hier? Ich sage, überhaupt nicht. Er sagt, warum sind die alle hier? Ich sage, die wollten nicht gehen. Ne? Und das ist wirklich so, und das weiß ich, das ist Vorbestimmung. Ich habe mit der Maklerin, die hat dann die Tür aufgemacht. Und dann habe ich reingeguckt, dann habe ich gesagt, okay, das ist es. Ja, aber sie haben es ja doch gar nicht gesehen, muss ich nicht. Ich wusste auch nicht, wie das da hinten weitergeht und was da noch ist. Naja, irgendwas wird da schon noch sein, habe ich gedacht. Ne?
Also von daher, schaut gerne mal rein. Es geht hier hinten tatsächlich wirklich noch weiter. Wir wollten eigentlich dort auf sein, aber da ist es dann wirklich sehr, sehr, sehr winzig. Es ist ein unwahrscheinlich schönes Handwerk, das sprudelt vor Leben, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen geht es um die Menschen, die hier täglich auf deinen Stühlen Platz nehmen. Was war für dich die lustigste Kundengeschichte, die du bis dato erlebt hast?
Als wir in Düsseldorf eine Frau bedient haben, wo wir aber nicht wussten, dass das eine Geliebte ist von einer Ehefrau, die dann als Kundin kam. Und da mussten wir die Geliebte in der Küche verstecken und mussten die da weiter bedienen.
Nein.
Weil die Ehefrau vorne saß. Das fand ich mit so das Brisanteste. Das fand ich toll. Und dass wir damals, wir haben schon gut gearbeitet und da kamen manchmal so schöne Designermäntel und so alles rein. Und ich habe die mal anprobiert, ne? Ich hatte, weißt du, dann habe ich gesagt, halt mal die Tür zu, wir hatten da so zwei Glastüren, da habe ich mal ehrlich gesagt, du hältst jetzt die Tür zu. Das waren aber zwei Schiebetüren. Da war so ein wunderschöner Gucci-Mantel, den wollte ich unbedingt anprobieren, ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, aber das Lehrmädchen, oder weiß nicht, wer das war, die ist abgehauen, die ist wurden eher eingerufen worden in so einem großen Betrieb, da war die weg und ich habe den Mantel an und habe mich dann in der Kabine so angeschaut und geht die Tür auf. Und da kam derjenige rein, der dem Mantel gehörte, ne? Oh, steht Ihnen gut. Das war lustig. Das war zum Lachen. Da lachen wir immer noch drüber.
Wie wichtig ist dir Mode?
Es geht.
Also es geht ich darf es kurz erzählen. Für alle, die uns aktuell zuschauen, ihr habt eine ganz besondere Strickweste.
Das müssen die Leute selber rausfinden, was das ist.
Okay.
Ich habe aber heute gefühlt, dass ich die heute anziehen
muss. Ja, also es ist wirklich was ganz Besonderes. Ich dachte erst, es ist ein Witz. Aber es ist wirklich, ich fasse jetzt ganz einfach mal hin. Ich hab's geschafft. Und jetzt geht's nicht um André Schulz, sondern es geht tatsächlich um diese Weste. Von daher, wenn ihr wisst, wem diese Weste gehört hat, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es uns persönlich. Es ist ein Highlight.
Ja, Ich habe aber gefühlt, dass ich das heute anziehe, weil die Leute erwarten immer, dass ich so irgendwie in Schwarz und in Pailletten und mit irgendwelchen Glitzersteinchen aufgenäht. Das ist eine alte Geschichte. Heute bin ich ganz leger in Jeans, Turnschuhe und ich wollte heute die Strickjacke anziehen.
Aber mit einem Glow, es ist
was. Ja, aber da, ja, aber da muss ich dazu sagen, hast du ja gesehen, wie ich den ja, mache. Ne?
Schon, es dauert eine Stunde.
Ja.
Da machst du das so jeden Tag?
Nein, nein, das wäre schön, wenn ich das tun würde, aber ich mache es nicht.
Nur extra heute.
Ich weiß halt, wie es geht, ne?
Ja, es ist wirklich, also, mein, oh Gottes Willen, man sieht, es ist vorher auch hübsch, absolut hübsch.
Danke.
Es ist natürlich, es ist toll, aber das hier,
das ist für die Kamera. Ist
nochmal was, ja, das ist für die Kamera und für mich
die
jetzt.
Kamera. Ja, aber so ist das Spiel, ne? Das hat mir damals Heidi mal gesagt, da habe ich gesagt, du, was wollen wir denn damit? Da sagst du, du weißt doch, wie es geht. Also, Showgeschäft ist was anderes, aber der Podcast, ich habe dem Podcast zugesagt, weil ich etwas von mir sagen wollte, damit Menschen verstehen, wer ist denn der oder was macht der so und ist das wirklich? Ich habe in dem alten Laden 16 Jahre gearbeitet und es sind hier jetzt Kunden, die sagen, ich wusste schon, dass es sie gibt, aber ich wäre da nie hingekommen. Sagen sie hier? Gar kein Problem.
Bedienst du jeden oder suchst du dir deine Kundschaft?
Nein. Ich mache nur manchmal, wenn sie so ein bisschen komisch werden, ne? Wenn sie so ein bisschen so ein runterdrücken wollen, dann habe ich das nicht so gerne. Und das sage ich dann auch.
Hast du schon mal jemanden weggeschickt? Ja. Während dem Schneiden, sagen, ich mache jetzt hier nicht
mehr. Nee, ich habe es immer zu Ende gemacht.
Ach, tatsächlich.
Entweder habe ich nicht angefangen. Da haben meine Kunden, meine Mitarbeiter, ich hatte eine Mitarbeiterin, die Yvonne, die hat dann mal gesagt, oh, heute wieder Schleudersitz. Ja, genau.
Was heißt Schleudersitz?
Raus hier. Muss gehen, geht nicht. Energie so schlecht, Wiedersehen. Je mehr ich älter geworden bin und mich damit beschäftigt habe, mit Lebensweg, was du mich alles so gefragt hast, das passt ja auch so gut eigentlich zu dir als Trauerredner, Hochzeitsredner. Da haben wir ja doch ein anderes Feeling für Menschen und Wesen und Lebenslinien zum Beispiel. Und ich fand den Zeitpunkt jetzt so toll. Ich bin jetzt 61 Jahre alt. Jetzt kann ich auch mal von meiner Lebenslinie was sagen. Und wie so eine Karriere, weil ich glaube, dass es viele Friseure gibt da draußen, die mich wahnsinnig bewundern. Da gibt es ein paar, die mich ganz furchtbar finden. Ist auch okay. Aber die haben mir noch nicht gezeigt, dass sie es besser können.
Sehr, sehr viele bewundern dich. Ich habe mir im Vorfeld recherchiert und auch Fachpersonal gefragt. Und eine hat gesagt, die möchte ich jetzt an dieser Stelle fragen, direkt die Frage. Mhm. Eine Kollegin hat gefragt, ob du einen Tipp für sie hättest. Sie ist jung, steht in den Startlöchern. Ein Tipp für ihren Beruf.
Sie soll sich selber vertrauen. Sie soll auf ihre innere Stimme hören und sie soll sich vertrauen, damit sie ihren Weg gehen kann, nicht meinen. Weil wenn man immer so Vorbilder hat, dann geht man nur den Weg der Vorbilder. Guck mal bei Instagram zum Beispiel. Ich komme jetzt gleich nochmal auf die junge Frau zurück. Bei Instagram macht eine Frisur. Auf einmal wollen die alle haben. Das ist aber nicht dein Weg. Guck mal, in den 90ern, da gab es eine Rothaarige, eine Blonde bei den Supermodels. Eine hatte kurze Haare, eine hatte lange Haare. Verstehst du? Alle sahen so unterschiedlich aus. Und trotzdem war dieses Potpourri-Tot. Heute sehen die alle gleich aus. Die haben alle die gleichen Lippen, alle die gleichen Wimpern. Es ist überhaupt kein Merkmal, eigenes Merkmal mehr da. Und für die junge Frau, die da so explizit gefragt hat, bleib, wer du bist. Bleib du. Und dann wirst du auch deinen Weg gehen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann, ob da Heidi Klum klopft bei ihr oder so. Aber das muss ja auch nicht sein, wenn sie happy ist, wenn sie glücklich ist. Und ich kenne viele kleinere Friseure.
Ja, und jetzt die in dieser Instagram-Welt wollen ja alle immer mehr. Ja, die wollen ja alle die Heidi
Klum. Guck mal, da macht eine jetzt, zeigt ein Porzellan, auf einmal ausverkauft. Dann, ich finde das so uniformiert. Das ist für mich ein Leben der anderen. Ich will nicht das Leben der anderen führen. Ich will mein Leben führen. Und wenn es ohne Partner, also mit zwei Möpse und mit ständigen Querelen mit Mitarbeitern, ja, dann ist es halt mein Leben. Dann kämpfe ich mich da durch.
Ich möchte nochmal aufgreifen, du hast gesagt, du setzt keine Trends, du kreierst.
Ja, damals war das so mit dieser Blumenwand. Ne? Wir hatten ja 2016, kam ja, oder war das vorher noch, ich weiß es gar nicht mehr. Also das ist ja auch so entstanden. Ne? Wir hatten Trockenblumen, weil ich habe gesagt, bei der Hitze hier in dem Laden, ist doch furchtbar, wenn wir permanent verwelkte Blumen hier stehen haben. Also bin ich losgezogen und habe dann so Kunstblumen gekauft. Ne? dann sah das irgendwann aus wie bei Barbara Cartland. Kennst du die noch? Das war mal so eine Romanautorin, die war 95 und alles so in Pink und Rosa. Und dann sage ich zu einer Mitarbeiterin, ich sage, das ist ja so furchtbar und da ist auch noch Staub drauf, ne?
Ja, genau.
Müssen wir jetzt irgendwie so machen? Ich sage, dass das gar nicht auffällt, ne? Ja, sagt sie, wie? Ich sage, hol mal den Tacker aus dem Büro. Dann haben wir die ganzen Blumen zusammengesammelt und dann habe ich den Tacker genommen und wir hatten ja diese eine Wand am Eingang und da habe ich gesagt, da sieht man das nicht, da ist das Licht so gut, da sieht man den Staub auf den Blumen nicht. So, dann haben wir angefangen zu tackern. Da sage ich, das ist nicht imposant genug, das ist nicht genug, ne? Da haben wir weitergemacht. Da bin ich zwischendurch mal schnell in so einen Laden gelaufen in der Stadt und habe mehr Blumen gekauft. Und das wurde immer üppiger, immer größer, immer üppiger. Und dann waren wir schon unter die Decke angekommen. Dann sagte mein Dekorateur, der das gesehen hat, da sagte er, ihr braucht einen Hasendraht. Sagt, da bringe ich euch vorbei, weil dann kann man den
gleich machen.
Und dann stecken
ja, die da reinstecken, ja.
Und auf einmal war diese Rosenwand, diese Blumenwand geboren. Mein Talent war natürlich, das so zu machen, dass das gut aussah am Ende. Ne? Und dann hatten wir irgendwie bei Weihnachten zu Ende und dann hat man die Lichterkette. Und da sage ich, oh Gott, wo sollen wir die? Da habe ich gesagt, weißt du was, das sieht doch eigentlich immer schön aus, wenn in so einem Blumen halt so eine Lichterkette ist. Also wieder die Leiter aus dem Labor geholt, auf die Leiter gestiegen und dann haben wir wie so Dekorateure diese Lichterkette. Und dann war auf einmal das so, dass wir über die Sicherheitskameras gesehen haben, dass nachts oder abends Leute vor der Tür standen und Fotos davon gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir das jetzt anders nutzen, wenn die das schon fotografieren. Ich sage, wer hat schöne Haare? Ich sage, ab vor die Wand hier. Und dann haben wir das Foto, habe ich das gepostet und das ist viral gegangen. Und das war wir haben das einfach gemacht, weil wir das gemacht haben. Aber da war kein Hintergrund. Ich hatte das auch nie vorher irgendwo gesehen.
Ein gesetzter Trend. Mittlerweile macht das jeder.
Ja, und als das dann so, irgendwann habe ich gemerkt, so jetzt geht das nicht mehr. Na, jetzt müssen wir das abreißen, jetzt müssen wir das wegtun. Das war wie eine Beerdigung, ne? Das war so, wir haben eine Flasche Sekt aufgemacht. Und dann haben wir alle Sekt getrunken und haben diese Rosenwand, die ja in diesem Hasendraht war, ich weiß noch, dass da auch dann Nachricht kam, kann ich die Ihnen abkaufen? Ich will die abkaufen. Da habe ich gedacht, hör mal, das ist kein Pfifferling mehr wert. Das ist alt und staubig und fies, das muss jetzt einfach weg. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir Abschied nehmen gar nicht so schwer fällt, dass ich das gar nicht so schlimm finde. Wenn etwas vorbei ist, ist es vorbei. Dann mache ich was anderes. Weißt du, wenn du sagst, ja, du hast 2 Staffeln mit Heidi gemacht, das heißt ja nicht, dass ich jetzt, bis ich tot umkippe, das immer machen muss. Das merke ich bei so manchen Influencern, die so immer wie unsere Regierung im Moment, ne? Das Volk hat eigentlich eine Stimme und möchte das nicht, aber die sagen, nein, ihr müsst aber. Und dann kommt Unfrieden. Und ich habe immer im richtigen Moment, wenn ich gemerkt habe, jetzt habe ich das Thema abgearbeitet, dann kannst du das verabschieden, da kommt was Tolles Neues.
Du hast Düsseldorf abgearbeitet, aber das tolle Neue war dann München.
Ja, erstmal war das gar nicht so toll, ne? Ich kannte mich überhaupt nicht aus.
Ich denke mir, warum geht man freiwillig nach München? Ich meine, für uns als Bayern, München ist toll.
Aber ich bin sehr herzlich aufgenommen worden. Dadurch, dass ich was konnte. Ich weiß noch, dass damals die prominenten Damen, also aus der High Society, das heißt jetzt nicht irgendeine Schauspielerin oder so, die kamen auch. Aber die haben dann ihre Töchter vorgeschickt. Du gehst jetzt dahin und lässt das mal alles machen und dann sagst du mir, wie das war. Und wenn das gut war, gehe ich da auch hin. So ist das entstanden.
Aber warum München und nicht Berlin?
Berlin wollte ich nicht so. Ich war nie so ein Berlin-Fan. Ich hätte das und das war nicht so. Und München war dann irgendwie, ja, sind die Berge und die Seen.
HSE.
Ja, aber da habe ich ja damals noch gar keinen Schimmer davon gehabt. Das war ja damals so weit von mir entfernt. Das kam ja erst 2018?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich war ja 2007 schon in München und habe mich dann erstmal konzentriert, dass das überhaupt so ein bisschen läuft. Ne? Der Laden sah schön aus, es hat so Wellen geschlagen, die Leute haben drüber gesprochen und es musste sich abliefern.
Aber warum hast du dann die Zelte in Düsseldorf abgebrochen? Ist ja auch nicht gut.
Das frage ich mich im Nachhinein auch. Aber Düsseldorf ist im Vergleich zu München eine gut organisierte Provinz. Düsseldorf lebt ja durch die Städte drumherum. Also samstags zum Beispiel, ich habe das jetzt, ich war zwischen Weihnachten und Neujahr in Düsseldorf und da habe ich gemerkt, wie die sich morgens so vorbereiten, die Geschäfte. Ich war ganz früh mit dem ersten Flugzeug von München nach Düsseldorf und habe dann gesehen, dann die Blumenläden machen dann die ganzen Duftkerzen an und du kannst ja in Düsseldorf auch von einer Passage in die nächste laufen. Du wirst nie nass. Du kannst ja in der Kö-Galerie kannst ja alles machen. Ne? Zum Friseur gehen, Füße machen, Hände machen, kannst einkaufen, essen, trinken, shoppen, da kannst du alles machen. Und du kannst unten noch parken. Das heißt, das ist so ganz anders. Düsseldorf ist ein so groß gespieltes Kleinbürgertum. Ja, jeder, der so sich samstags schick macht, der geht dann zur Ermessung, kauft dann Parfüm und schleppt den ganzen Tag die Tasche durch die Stadt. Mhm. Das ist in München nicht. München ist ja so ganz understated, ne? Es sind viele Unternehmen, viele Menschen, die sehr viel Geld haben. Und das hält München auch am Leben, trotz großer Krisen. Und das ist sehr angenehm für uns alle hier.
Viele sagen, München ist versnobbt.
Nein, überhaupt nicht.
Würdest du als herzlich und offen beschreiben?
Ja, normal. Jeder freut sich. Die Unternehmer, die jetzt mitgekriegt haben, dass ich diesen großen Laden aufgegeben, das war für die eher ein Signal. Ne? Und jetzt sind wir ja hier mit dem Café Chaos nebenan. Das finde ich ja ganz toll. Ne? Ich habe eine Kundin, die gar nicht so gerne gekommen ist. Und die sagt, dann mal, ich werde schon ganz nervös, wenn ich nicht kommen kann. Ne? Sagt sie, ich verstehe was nicht. Was ist hier los? Was ist das? Was ist das? Jetzt hat sie nur ihre Freundin geschickt. Also man hat ich habe eine gewisse Magie und werde für vielleicht auch für mein Durchhaltevermögen in meinem Leben, was bespickt war mit viel Arbeit und mit viel Friseurtum, vielleicht werde ich jetzt belohnt für alles, was ich geleistet habe. Ich weiß, dass ich viel gearbeitet habe, viel geleistet habe und werde jetzt belohnt dafür. Ne?
Also mein Vater ist ja ebenfalls Handwerker mit einem eigenen Betrieb, zur höchsten Zeit auch ähnlich viele Angestellte wie du. Es waren 18 irgendwann mal in deiner Hauptzeit.
Naja, die Hauptzeit waren noch mehr. Wir waren irgendwann mal bei, ich glaube, zwischen 30 und 40. Waren ja mal 5 krank. Und 5, die irgendwie in der Abschiebehaft waren, die irgendwie da nicht mehr gekommen sind oder so. Das war ja immer so, wir haben so viel verdient, Carina und ich, wir haben so viel Geld verdient. Und wir lachen jetzt immer noch darüber und sagen immer, wo ist das ganze Geld geblieben? Wir haben das nicht für Garderobe ausgegeben, das hat das Geschäft gekostet. Ne? Das hat das Geschäft gekostet, aber es war gut so. Es war gut so. Ich nehme alles an.
Was war die absurdeste Bewerbung, die du bis dato erhalten hast, weil du gerade sagst,
die absurdeste
Bewerbungsurlaub.
Das war, kann ich den Stempel fürs Arbeitsamt haben?
Ach, tatsächlich?
Ja, ja.
Ja, es ist, ich frage deshalb, weil der Friseurberuf ja aktuell nicht gerade der begehrteste ist. Die Ausbildungszahlen gehen zurück. Niemand mehr möchte einen Handwerksberuf machen.
Man muss lernen oder man muss bereit sein, nicht lernen, man muss bereit sein zu dienen. Weißt du, was ich damit meine? Guck mal, wenn eine Künstlerin jetzt ein Konzerttournee anfängt, dann hat die Künstlerin sich ja einen Namen aufgebaut und sie hat gelernt, dem Publikum zu dienen, eine schöne Zeit zu machen, 2-3 Stunden Musik hören, feiern, tanzen, visuell da zu sein, emotional da zu sein. Und das sollte jeder, auch ich als Friseur, ich mache das hier und ich kann das jetzt so gut machen, weil ich kann mich so konzentrieren und ich bin nicht abgelenkt und meine 100%ige Konzentration ist auf der Kunden. Viele sagen zu mir, Herr Schulz, haben Sie Ihr Talent irgendwie neu entdeckt oder mussten Sie trainieren? Nein, ich mache das, was ich immer mache, nur viel besser als in so einem großen Raum mit vielen Leuten.
18 Angestellte müssen erstmal so ticken wie der Chef.
Ja.
Wie hast du das geschafft?
Das habe ich nicht geschafft. Ich habe den Mund gehalten.
Ja, aber
ich habe bestimmt diszipliniert, nichts zu sagen. Ne?
Aber es ist doch bestimmt mal vorgekommen, dass da jemand den Salon verlassen hat, wo du dir dachtest, um Gottes Willen.
Das gibt es oft so. Ich habe immer an den Blicken der Kunden gemerkt, dass Mitarbeiter nicht auf meiner Seite stehen und der wahrscheinlich in meiner Abwesenheit irgendeinen Scheiß über mich erzählt hat. Daran habe ich das gemerkt. An diesen, oder wenn keine Buchung mehr kam oder dieser Mitarbeiter nachher überhaupt keine Buchung mehr bekommen hat. Das war ja nicht, weil er kein Talent hatte, das war, weil er einfach den ganzen Tag nur negativ über mich gesprochen hat. Das habe ich schon registriert. Das war auch der Grund, warum ich jetzt entschieden habe. Also den Zirkus, ich habe meinen Beitrag geleistet, den mache ich nicht mehr mit. Und ich habe das schon beobachtet, die Mitarbeiter jetzt, die letzte Crew, die gegangen ist, ne? Also ich beobachte das schon über meine Kanäle, wie die jetzt so sind und was die jetzt so machen. Und von unheimlichen großen Erfolg ist es nicht gekrönt. Die dürfen mir aber jetzt gerne zuschauen, wie ich das mache, ob mir die. Und ohne dieses offensichtliche Nicht-Gut-Finden von Lifestyle oder was auch immer.
Einen einzigen Mitarbeiter behalten.
Toll, oder?
Alle anderen,
das hat sich
so ihr hättet das Herz geblutet, der andere gute Mitarbeiter nach Hause zu schicken.
Das war mir egal. Da waren einige dabei, die sehr talentiert waren. Und die haben sich durch ihre kuriose Lebensauffassung das Talent kaputt gemacht. Die werden das Talent behalten, aber es kann nicht mehr zum Ausdruck kommen, weil da geht es ja gar nicht mehr um das um den Beruf, da geht es ja nur noch um die persönlichen Bedürfnisse. Und mir ist aufgefallen, dass ein Großteil von einigen Mitarbeitern war, wie lerne ich am schnellsten auf der Schulzbühne einen Millionär oder Milliardär kennen, der mich aus dem Elend hier befreit. Und dann hast du nicht mehr die Konzentration für eine Kundin oder die Bedürfnisse. Wie will die aussehen? Wie empfindet die das denn?
Hat sie mal geschafft?
Nein.
Keine einzige. Also keine einzige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter unter die Haube gebracht, die jetzt...
Null. Zero. Ganz im Gegenteil. Manchmal, wenn ich mit Karin so wie FaceTime viel und so, und dann sage ich mir, und ja, sagt sie, von der Mitarbeiterin, das Röckchen wird immer breiter und die Schuhe immer flacher. Weißt du, was das heißt?
Ja.
Auf einmal färbt das nicht mehr so ab. Das ist wie eine Kundin, die du immer auf Höchstleistung, auf 100%, und die hat dann irgendwann so einen Höhenflug, geht woanders hin. Und dann siehst du noch so 2-3 Besuche bei dem anderen Friseur und dann ist meine Handschrift so raus und dann kommt sie zurück. Ja, ich war länger verreist, ne? Ich war länger unterwegs, dann sage ich, war aber eine lange Reise. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe.
Die wissen das dann nicht mehr so zu schätzen. Das ist dann nicht mehr nichts Besonderes mehr. Und ich finde, dass jeder Lebenstag, den wir haben, das ist doch was Besonderes. Dass ich lebe. Ich habe jetzt so viele Freunde verloren, die gestorben sind, weil sie krank waren. Und ich habe die Chance jeden Tag und ich gehe jeden Tag mit den Babys in den Park und dann denke ich mir, ist das schön, ne? Die Blätter, die Bäume, es blüht alles, duftet alles gut und der Wind manchmal und so. Ich weiß nicht, woran diese Gesellschaft im Moment, gerade jetzt auch so bei Instagram, warum immer alles so perfekt sein muss. Es muss ein Urlaub sein auf einer Yacht. Ich war jetzt vor ein paar Jahren mal bei einer Freundin eingeladen, die hat eine Yacht gemietet, so, und dann wurde der Inner Circle. Ich war natürlich da, um die Haare zu frisieren, aber egal, ich war dabei, ne?
Ja.
Und da sagte irgendwann so im Vorbeigehen irgendeine Kundin zu mir, naja, die Yacht war ja noch nicht mal über 100 Meter lang. Da habe ich mir gedacht, da habe ich mir gedacht, ich wäre auch hingegangen, wenn die 5 Meter lang gewesen wäre. Verstehst du?
Ja.
Ja, dass er bei so einem Maßstab setzt da eine noch nicht mal 30-Jährige, die durch Zufall irgendwie einen Typen festgenagelt hat, der viel Geld hat, die sagt mir sowas. Und dann denke ich mir, warum soll ich vor der Respekt haben? Und davon gibt es ja Hunderte, Tausende, die das alles so, ach, guck mal, Babyshower-Partys oder Gender-Reveal-Partys oder wie das alles inszeniert wird. Manchmal kriege ich das ja mit, dass das alles nur Show ist und das ist so unecht. Und deswegen geht das auch alles so ins Leere. Und das will ich mit meinem neuen kleinen Laden hier nicht mehr haben. Ich will, dass ich mein Handwerk machen kann.
War André Schulz vorher auch ein bisschen Show?
Wie meinst du das?
Naja, mit deinem großen Laden, alles groß, pompös, weil du sagst...
Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste das ja machen. Ne? Ich musste ja diesen Laden irgendwie füllen. Ich musste ja irgendwie sehen. Aber ich habe gemerkt, dass das, was da kam, ich weiß gar nicht, warum die sich teilweise entschieden haben. Heute in dem kleinen Laden entscheidet sich eine Kundin so genau für mich. Das ist meine Persönlichkeit, meine Leistung. Erst meine Leistung. Die weiß, eine Kundin sich entscheidet, hierher zu kommen in den kleinen Laden. Dann weiß die Leistung ist gut. Dann ist der Lifestyle. Die kennen mich über Instagram. Sind auch teilweise viele, viele Neukunden, die ganz gespannt sind, wie ich denn so bin. Deswegen finde ich den Podcast so schön. Da kann man einfach mal so, weißt du, die Leute hören das in der Private, in der Freizeit, kurz oder wenn sie nachts nicht schlafen können oder auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, ich versuche so viel wie möglich die Normalität zu haben für mich und für alle anderen, die da mitmachen wollen. Ne? Weil ich habe wirklich noch keine große Instagram-Größe gesehen, die nicht hier im Sessel gesessen hat und geheult hat. Weil die Steuer da war oder weil das nicht ist. Oder das Ganze einfach auch nur so eine Illusion ist. Und du kannst, eine Illusion ist wie eine Seifenblase. Und jetzt sag du mir, wie lange fliegt eine Seifenblase?
Ja.
Wenn es am schönsten ist, macht puff, ist sie weg.
dann ist sie weg und kaputt.
Und
aus der Traum.
Ja, genau, und aus der Traum, genau.
Ich möchte es kurz ansprechen. Du bist ja der Promi-Friseur schlechthin. Wie wird man Promi-Friseur?
Ich habe keine Ahnung.
Also, es kann doch nicht sein. Guter Mann, es kann doch nicht sein. Ich kann einen Laden aufmachen. Ich könnte jetzt Friseur machen. Ich könnte ihn auch in München anbinden. Aber wie schafft man es, dass plötzlich hier Simone Ballack die Tür aufmacht?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. I don't know.
Sind die wirklich einfach gekommen?
Mhm.
Oder ich nenne es mal Helene Fischer. Wie kommt die Frau?
Ja, das war auch so ganz komisch, ne? Da war
eine Anfrage. Hat sie GTM geschaut. Vielleicht hat sie
ja, Nein. Im Nachhinein habe ich gehört, dass sie die Farbverläufe im Instagram gesehen hat. Und da hat sie gesagt, das will ich auch mal haben.
Und dann wurdest du vom Manager angefragt?
Ja, ich habe einen Anruf bekommen und es war aber total strikt. Und ich sollte in eine Stadt reisen. Da habe ich gesagt, aber ich weiß ja gar nicht, um wen es geht. Ja, das würde erst am Ende gelöst. Da sage ich, hören Sie mal, ich weiß ja, ich muss ja wissen, ich kann ja alles mitschleppen, ne? Ja, das geht aber jetzt nicht anders. Und dann war ein ganz entscheidender Satz. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, das geht ja jetzt hier seit Tagen hin und her. Und sie ruft mich permanent an, ich soll es tun. Und sie sagen mir noch am Ende, ja, die anderen Friseure würden das ja auch alle so machen. Ja, ich sage, deswegen sieht die wahrscheinlich so aus. Diejenige, um die es geht. Ich wusste aber nicht, wer es war. Ne? Ja, sagte sie, ich rufe sie gleich zurück. Oh, habe ich gedacht, schon wieder. Ne? Da war ich schon genervt. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, lassen Sie das jemand anders machen. Das ist, ich merke, dass wir kommen da ja nicht hin. Und dann ist es doch irgendwie so gekommen, dass sie dann auf einmal vor mir stand.
Ach so, sie kam dann zum Laden?
Ja, sie ist dann gekommen. Ja,
ach, du bist nicht in die Stadt gefahren?
Nein, ich habe das nicht gemacht. Nein. Ich habe das nicht gemacht, weil ich ja nicht wusste, was muss ich denn an Material also mitnehmen?
Ja, ist, ich verstehe.
Kann ja nicht meine ganze Duftorgel da mitnehmen. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich da so brauche. Letztendlich war es gar nicht so viel. Das war wie so ein Kennenlernen an dem Tag. Das war ganz nett. Das war ein Sonntag.
Ja, aber ich verstehe nicht.
Und dann haben wir das erstmal so kennengelernt und dann war es auch nur so ein Aufarbeiten von dem, was da war in Frisur. Und dann war aber entschieden, okay, da gehe ich nochmal hin. Und das sind 10 Jahre, jetzt 10, das ist 20.
An einem Sonntag kam sie. Separat ein Termin.
Das muss 2016 gewesen sein, weil ich hatte die Hunde noch nicht, weil die Babys waren 2018 da, also war es 2016. Dann sind es 10 Jahre hinterher. Haben wir noch kürzlich drüber gesprochen, wie lange geht denn das schon?
20-jähriges Bühnenjubiläum hat sie.
Und 10-jähriges.
Und 10 Jahre mit André Schulz. Ist doch auch turnach.
Ja, mein Gott. Oh Gott. Aber so sehe ich das. Ich bewerte das ja so nicht. Ne? Weißt du, wenn man sich dann so kennenlernt und wenn man dann so, dann, das hat eine andere Ebene. Da geht's nicht. Künstler und Künstlerinnen, ich habe das Talent, dass ich das ausblenden kann.
Aber warum rufen die nicht an und sagen sie, die und die Person?
Vielleicht, weil meine Einstellung gut ist. Sicher, hier und da rede ich mal drüber, aber ich plaudere ja jetzt nichts aus. Ich
aber
zur Bild-Zeitung oder so, ne? Ich lasse das bei mir, alles, was ich sehe, höre, fühle, schmecke. Das habe doch nicht das Bedürfnis, damit da groß rumzutun.
Ich verstehe nicht, dass der Manager oder egal wer es war, wahrscheinlich war es kein Manager, Mitarbeiter nicht gesagt hat, passen Sie auf, um diese und jene Person geht's, könnten Sie nicht kommen, weil dann wärst du bestimmt hochgefahren.
Nee, ich hätte das nicht gemacht, das war mir zu umständlich, weil du brauchst ja, weil ich brauche manchmal für eine Farbe, da brauche ich ja doch irgendwie so dit noch und da noch die Abtouchfarbe und da so eine Rumschmiererei dann da im Hotelzimmer und so, ne?
Super.
Ich habe auch immer, wenn eine Künstlerin in ihrer Karriere, ohne jetzt Namen zu nennen, bereit ist, ganz viele Opfer zu bringen, dann weiß die genau, wenn ich die Opfer auch bringe, dass das ein Match ist und ich nichts in Frage stelle. Das heißt, lange Wartezeiten, Anreisen, genau dann da zu sein, wenn man gebraucht wird, abzuliefern, hinterher tschüss, winke, winke und bis bald. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, warum ich da mal gebucht werde. Ich weiß, dass es ganz viele junge Friseure gibt, die da einen Mord für begehen würde, wie das meine Kundin zu mir gesagt hat, aber ich sehe das gar nicht so dramatisch. Ich kann das halt und das spielt. Ich hatte eine junge Kundin und da sagt sie, ihr stört dich, das Neukundin, dass ich ein bisschen älter bin. Nein, sagt sie überhaupt nicht. Ich würde ja auch zu einem Schönheitschirurgen gehen, der alt ist.
Du sprichst immer von Damen. Hast du männliche Kunden auch?
Ein paar.
Okay. Mal optische Beratung, was wir haartechnisch machen. Du sagst dir, du kannst dir erkennen nach ein paar Minuten, was für ein Mensch vor dir sitzt. Jetzt bewerte mal, was für ein Mensch sitzt.
Ich war jetzt so konzentriert auf diesen Podcast und auf die, dass ich die Fragen gescheit beantworte. Ja, das habe ich jetzt ausgeblendet.
Ach, wirklich, du,
ich möchte ja, dass die zuhören, und dass die was mitnehmen.
Ja, klar, klar.
Und dass ich dann nicht so geistesabwertig bin und sage, ja, ich rede da jetzt irgendwas, was braucht ja nicht zusammenpasst.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Ich bin heute hergefahren und ich habe das vorher gelesen, dass du in 10 Minuten anhand des Styles den Menschen erkennst. Also ich habe mein Bestes gegeben, ich habe es wahrscheinlich nicht geschafft. Ja. Aber was erkennst du an mir?
Dass du sehr höflich und freundlich bist.
Ach, danke.
Weil ich habe das ausgeblendet jetzt, weil ich muss mich dann schon konzentrieren auf die Antworten, die ich gebe, damit das auch so einen Zusammenhang hat und das für den Zuhörer oder Zuschauer irgendwie auch ein bisschen, dass er was mitnehmen kann. Ich glaube, wenn man so eine Stunde oder so einen Podcast macht, du hörst ja nicht eine ganze Stunde zu, aber es sind doch einige Dinge, wo du sagst, ach Mensch, das finde ich jetzt interessant. Und wenn ich das schaffe, so einen Denkanstoß zu geben, weil wir haben ja als Mensch so 50.000 bis 60.000 Gedanken gehen uns ja täglich durch den Kopf. Das musst du dir mal vorstellen, das ist eine riesige Nummer.
Mhm, absolut.
Dann stell dir mal vor, du nimmst 1 bis 2, 3 Gedanken davon für dich selber mit und instruierst die jeden Tag. Was glaubst du, wie kurz der Weg für den Erfolg ist? Wie kurz das ist? Viele wollen ja aber manifestieren, ne? Manifestieren, da sagt in Indien jeder in Indien, der sich mit dem auseinandersetzt, du kannst manifestieren, was du willst, wenn du es nicht fühlst.
Hm.
Du musst es fühlen. Und ich habe 2 Leute in meinem Umfeld. Das ist die Sophia, wenn sie das jetzt anhört. Die hat gesagt, was ziehst du an? Die sagt, ich fühle das nicht. Da habe ich erst das erste Mal drüber nachgedacht und dann bin ich da in meinen Retreats, die ich privat mache, wo ich so Energie und Nachdenken lerne, gedacht, okay, du musst das fühlen. Ne? Und das bringt mir zum Beispiel auch meine Hunde bei, weil ich das gar nicht mehr gewusst habe. Ich habe ja nur gearbeitet, ich habe ja nur funktioniert und dann stellst du dein Herz ab und deswegen vielleicht auch nicht die Beziehung, weil was soll ich jemandem geben, was ich nicht geben kann oder was ich nicht weiß, wie das geht? Das muss ich ja erst lernen. Und wenn ich jetzt brav bin und das schön verfolge, vielleicht ergibt es sich dann. Aber nichtdestotrotz lebe ich ein schönes Leben, auch wenn ohne Partner und mit viel Sorgen manchmal zwischendurch oder mit Überlebenskämpfen. Ne?
Gibt es dann die Sorgen? Weil es ist ja alles vorgezeichnet.
Ja, es gibt jeden Tag die Sorgen, aber du sollst ja daraus lernen. Darfst keine Angst haben. Angst ist ja Angst.
Es ist Seele. Aber schon keine Angst. Also hast du nicht Angst, wenn da so ein Promi sitzt und sagt, mach mal.
Nee. Nicht. Nein, da stelle ich den Schalter um. Da sage ich, okay, wie muss die Farbe sein? Für was ist es? Also ich unterscheide das immer relativ schnell. Jetzt auch mit einer Künstlerin, die eine Tournee macht. Dann frisiere ich die ja nicht wie so für eine Farbe, wie die morgens die Brötchen kauft. Sondern dann mache ich ja, wie sieht sie dann in dem Kostüm aus, wenn sie von oben so mit Selbstbräuner, mit Highlighter gemacht ist, die Scheinwerfer laufen für 2, 3 Stunden. Diese Farbe und diesen Look, der konzentriert sich ja nur auf diesen einen Moment, wenn das Licht angeht für, weiß ich nicht, 100.000 Leute in einer Arena. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es, ja.
Und das, wo die Bühne noch mit Metallic von unten. Das haben wir mal, Victoria's Secret Shows. Da weiß ich doch eine Show, boah, die Mädchen waren sowas von mit Highlighter, dass du eigentlich eine Sonnenbrille gebraucht hast, um die anzuschauen. Die sahen auch fast schon so, und da gab es mal in so einem James-Bond-Film eine, die sie so gold angemalt haben.
Ja.
So sahen die eigentlich hinter der Bühne aus. Und wenn du dann aber am TV, wenn die rausgegangen sind, die sahen traumhaft aus. Ich muss das unterscheiden. Ne? Ist das jetzt eine Frisur für ein normales Leben? Kinder, Hund, Katze, Kindergarten, Ehemann, normal, bescheiden, aber trotzdem schön auf der Ebene? Oder ist es eine Künstlerin, die für 3 Stunden, 3 Monate lang jeden Abend um 20 bis 23 Uhr genau da den Fokus hat? So muss ich das unterscheiden.
Mhm.
So fühlt sich das an.
Denkst du dann beides mit, weil diese Person muss ja auch dass sie zu Hause auch nicht ganz schlimm aussieht.
Nee, so schlimm ist das nicht, aber ja, das muss ich schon dann dazu sagen. Muss das dann schon nochmal so dazu erwähnen, dass eben der Look, den man privat gerne hätte, nicht der Look ist, den man auf der Bühne braucht, wenn das jetzt immer in die Richtung geht, welche Künstlerin
ja, ja.
Euer oder so, ne?
Farbe ist ja immer schwierig, habe ich gehört von deinen Kolleginnen. Hast du schon mal richtig eine verpfuscht, wo du sagtest, natürlich. Oh Heiliger, natürlich. Das war jetzt mal nichts. Die kommen da in dein Geschäft. Oh. Was war der peinlichste Moment?
Ich schäme mich in Ground and Floor, sagt man ja, in Grund und Boden. Nee, die kommt dann wieder und dann wird es gerichtet. Ne? Ich hatte jetzt mit einer, das sind drei Schwestern, die ein großes Unternehmen führen, und da habe ich die eine Schwester so bis von versaut. Ich habe
wirklich,
jetzt erst. Und wir haben dann immer wieder einen Ansatz gemacht, das ist nicht in die richtige Richtung gegangen. Ne? Wir haben schon nachher gemeinsam drüber gelacht. Ich sage, es ist egal, was ich, also war noch im alten Laden. Ich sage, egal, was ich anrühre, egal, was ich drüber mache, es wird immer schlechter, wir sinken immer weiter ab. Ne? Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, wir hören jetzt auf, du musst jetzt ein paar Wochen so doof rumlaufen, aber du kriegst den ersten Termin im neuen Laden. Vielleicht ist es da besser. Und es war on fleek. Und dann hat die eine Schwester, die im Ausland auch eine große Beauty-Klinik haben, hat dann gesagt, ja, das ist jetzt wieder André Schulz. Und die selber, die Geschädigte insofern, die sagte, so unglaublich, ne? Du hast dreimal an meinen Haaren so gemacht und dann saß das. Ne?
Bist du dann abends nach Hause gefahren, hast dir gedacht, ja, das war halt mal nichts. Also was war heute los?
Ja, ich wusste das. Ich wusste, dass dieser alte Laden so eine verbrannte Erde hatte. Das ging gar nicht anders. Es war für mich aber wieder eine Lehre. Ich habe dir immer wieder gesagt, dass dir passiert alles, um zu lernen. Es gibt niemanden, der kommt und dich bewusst kaputt machen will. Oder es geht immer nur um dich. Es geht nicht um die anderen. Wenn da jetzt draußen jemand ist, der mir eine Nachricht schickt, die ich nicht gut finde, dann, das war jetzt erst letzte Woche, dann geht's ja nur darum, nicht um denjenigen, der das macht. Es geht dann nur um mich. Wie reagiere ich darauf? Was fühle ich? Was lasse ich zu? Und was mache ich daraus? Und ich habe gelernt, genau diese Energie zurückzuschicken. Ich schicke die Energie, die der mir geschickt hat, die habe ich ihm zurückgeschickt. Ich habe auch vergessen, wie der hieß. Ich habe mir das angeguckt, hatte wenig Follower und habe ich gedacht, der lehnt sich ganz schön weit aus dem Fenster, ne? Aber jetzt nutze ich das, kurz darüber zu sprechen, weil es gibt so viele tolle Menschen, die mir folgen, so viele Leute, die gerne zuhören, so viele Leute, die mir positiv gesinnt.
Aber du bekommst wirklich auch Negative.
Ja, natürlich, aber das muss ich ja auch kriegen, weil du, wie soll ich sonst nichts lernen,
wenn alles nur schön ist? Naja, aber diejenigen, die dir nicht folgen oder die dir, sorry, wenn sie dich nicht mögen, dann sollen sie dich nicht gucken.
Ja, aber dann schreibe doch.
Aber so einfach ist das Universum nicht, ne?
Also man muss die Stolpersteine kriegt man, weil diese sind dann für dich die Challenge.
Ach, du nimmst die positiv an?
Ja, natürlich. Klar, auch wenn sie noch so doof sind.
Schreib's. Also ich würde nicht mal zurückschreiben, ich würde es löschen und blockieren.
Ich habe ja auch nicht zurückgeschrieben, aber ich habe es wahrgenommen, ich habe es zur Kenntnis genommen und habe dann mein Fazit für mich daraus genommen. Das geht gar nicht immer nur darum. Ich glaube, viele haben die Vorstellung, so jetzt auf einmal war Herr Schulz in München und auf einmal ist der ein Superstar und auf einmal ist der ganz toll. Und der hat ein Haus und eine Haushälterin und ein Haus auf der Palme in Dubai, das sehen wir ja immer. Und der fährt Porsche und der Typ von dem ist bestimmt irgendwie ein Vorstand, ein CEO mit Millionen von Geld und so. Und das ist alle Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, mein Leben ist ganz anders.
Hast du ein Haus in Dubai?
Nein. Nicht. Ich habe ein schönes Hotel, wo ich immer hinfahre. Nein, aber ein Haus habe ich. Ich habe eins, was ich gerne kaufen würde, das kostet 43 Millionen.
Ist auf der Palme.
Ja, das kostet 43 Millionen. Und dann frage ich mich aber immer, wenn ich das dann kaufen würde, was soll ich denn damit? Wer soll denn was soll ich da machen? Was soll ich dann da drin rumturnen?
Umbauen zum Friseursalon.
Oh, die Angebote hatte ich schon so viel. Nein, ich werde in Dubai nie leben, das weiß ich. Aber ich werde dort viel Zeit verbringen.
Aber München bleibst du
toll? Oh ja, ich finde München toll. Ich habe gelernt, München zu lieben. Das war nicht von Anfang an so, aber ich habe gelernt, München wirklich zu lieben.
Ja, du wurdest offen empfangen, aber warum musstest du es erst lernen? Wenn man mit offenen Armen empfangen wird?
Ja, man hat ja so das Zwischenmenschliche, das muss man ja lernen. Das sind ja doch dann immer andere Menschen, ne? Das sind ja doch andere Begebenheiten. Das ist das, was, glaube ich, viele Influencer, die auf einmal von heute auf morgen so berühmt sind, nicht lernen können, dass die Normalität was Schönes sein kann. Ganz toll sein kann. Und dass man nicht immer nur Avocado-Toast braucht, um happy zu sein. Oder dass man nicht immer eine Acai-Bowl braucht, um glücklich zu sein. Das können ganz andere Dinge sein.
Für dich ist es dein Beruf?
Und der Beruf und der Weg. Ja, das Lernen. Was bedeutet denn mein Leben? Und wenn das viele mehr machen würden, gerade im Social-Media-Bereich, stell dir mal diese positive Energie für Deutschland vor. Wenn die Deutschen User von Social Media das Social Media nicht als Fußmatte benutzen würden, sondern um ein gemeinsames Wir bilden würden. Stell dir mal vor, was das für eine Energie wäre.
Ja, weil manche Menschen nicht gönnen können.
Ja, aber dann viele wollen das auch nicht so sehen. Es wird vielleicht auch einige geben, die gesagt haben, nee, den Schulz habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich hatte mal drei Mädchen, die waren bei mir vorm Laden, da stand ein weißer Porsche vor der Tür und dann sagt die eine, das ist das ihr Auto. Da habe ich gesagt, nein, das ist zu mir. Jetzt bin ich enttäuscht. Das fand die ganz schlimm.
Was fährt dann André Schulz für ein Auto?
Das ist ganz abenteuerlich. Ich fahre seit 20 Jahren Hyundai.
Weil, nein, tatsächlich.
Weil damals musste man ja immer so eine Bankauskunft haben und so, ne? Und da hat die gesagt, ach, brauchen Sie mir gar nicht, ich gebe Ihnen das so. Und ich bin dem Autohaus im Pfaffenhofen heute noch verbunden. Ich könnte natürlich alles fahren, was ich wollte.
Ja, ja,
ich fahre ihn immer noch.
Hätte gedacht, da ist jetzt das, sieht nach nee. Audi. Nee. Also du fährst da, du besuchst ja auch deine Künstlerinnen und Stars zu Hause. Ja, ich denke an eine besondere. Ich habe jetzt
immer wieder.
Aber ich denke mir, wenn ich jetzt André Schulz wäre, ja, und ich muss zum ersten Mal zu dir heimfahren, da kannst du ja mit dem gegen Auto hinfahren. Da hätte ich mir dann irgendein schönes Auto, weil man muss ja auch zeigen, wer man ist. Ist dir egal?
Ist mir wurscht.
Du fährst da auch hin, vorher nicht in die Warschau-Frage.
Ne? Hauptsache es fährt gut.
Bist du bescheiden?
Ja, absolut. Also ich liebe schon Luxus. Also ich fliege gerne Business Class. Und wenn ich es mir leisten kann, fliege ich auf First Class. Aber das mache ich nicht, um da Bilder zu machen, sondern um den Moment zu genießen, das schöne Essen und diesen Service und diese Höflichkeit, weißt du, wenn zu mir Menschen höflich sind, dann strahle ich ja diese Höflichkeit zurück. Und das finde ich toll. Das mag ich sehr gerne. Das hat nichts damit zu tun, weil die Ersten, die so ein Business, die setzen sich dann und posten sofort die Bilder. Mir ist das egal, weil davon habe ich ja nichts. Aber das Fühlen, und das kann ich immer nur, jetzt auch mal auf die Friseurin, die Frage da hatte, wie werde ich so wie der? Sie soll in sich reinhören, ne? Lass Liebe in dein Herz. Das war damals die Silvia, mein Coach bei HSE. Die, ich weiß noch, im ersten Training, ich kam da so aufgeregt hin und was wollen die jetzt alle? Und ich sollte aus dem Stegreif so jetzt da eine Präsentation machen. Und da hat die zu mir gesagt, lass Liebe in dein Herz. Das hat mich so getriggert, dass ich aufgestanden bin und bin gegangen. Weil ich wusste, dass es mein Problem ist. Ich wusste, das ist mein Problem und ich wusste, das ist meine Challenge und da muss ich durch. Ich hatte eine Zeit lang, als ich die Geschäfte immer übernommen habe, da kommen ja immer gelbe Briefe. Weißt du, was ein gelber Brief ist?
Ja, ja, natürlich.
Ach Gott, wieder eine Rechnung, also zu spät und wieder verdonnert. Weißt du, weil so viel kannst du gar nicht arbeiten, wenn sich sowas so überschlägt. Ne? Das Lustige ist, hier steht jeden Morgen das gelbe Postfahrrad vor der Tür. Und da sagt eine Kundin zu mir, was guckst du so komisch? Ich sage, das ist genau mein, wie sagt man dazu? Das ist meine Herausforderung. Wie sagt man dazu nochmal?
Die Challenge.
Ja, das meine, das ist genau. Und es kommen gar keine Briefe mehr. Das habe ich längst hinter mir gelassen, aber es ist immer noch meine Herausforderung.
Es triggert.
Ja, ich denke dann immer an die Zeit zurück. Aber das, was man so als negativ empfindet, das kann man auch, erinnere dich immer an den Moment, als du die Kraft hattest, es zu schaffen. An den Moment musst du dich erinnern.
War das auch für dich der Auslöser, warum, dass du deine eigene Produktlinie entwickelt hast?
Wenn das heißt, ich wollte wissen, wie das geht und ich wollte wissen, wie man das macht und ich wollte das herausfinden, wie fühlt sich das an und wie viel kann man damit Leute beraten. Das war ja immer mein Thema. Ne? Ich habe ja nichts anderes gelernt.
Ich hätte jetzt gedacht, du hast gesagt, naja, ich wollte es besser machen. Ich wollte es noch ein Besseres.
Nein, die Produkte, die du kaufen kannst in allen Drugstores und Drogerien, die sind ja gut.
Also es müssen auch nicht immer die Marke sein.
Nein, es geht immer darauf, was für ein Gefühl gebe ich jemandem. Ne? Ich kann mich erinnern, dass ich ein Produkt hatte, das war eigentlich ein Anti-Hairloss-Haarshampoo. Aber das war so toll von der Konstellation. Und ich habe immer zu meiner Planerin gesagt, lass mich das erst um 22 Uhr präsentieren. Das Produkt hat 9,99 Euro gekostet. Warum auch immer, das beste Produkt, was ich im Sortiment hatte, warum das so günstig war. Und eigentlich hätte ich das von der Marge her gar nicht präsentieren dürfen. Aber ich habe da in 2 Minuten 5.000 Stück von verkauft.
Live im Fernsehen. Live,
ja, ja. Und ich habe das ja gesehen, also, ne, und ich habe das ja auch gehört.
Stimmt, ihr kommt es immer ins Ohr, ja, machen wir jetzt mehr, schneller, wir haben mit dem
Verkauf. Ja, die trimmen dich jetzt nicht auf mehr, die sagen nur, boah, toll, also der Producer sagt dann, oh mein Gott, die Kunden lieben es gerade. Also du kriegst keinen Druck gemacht.
Okay.
Also das habe ich nie erfahren. Das habe ich beim Teleshopping nicht erlebt. Ich habe immer nur gehört, boah, toll, das war toll, das hast du so schön gesagt. Und es lieben gerade ganz viele. Es kommt auch immer auf den Producer gerade an, ne? Der, wen du gerade hast. Aber eigentlich waren die durch die Bank weg, alle super smooth. Und das Produkt, ich habe da so hintergestanden und da habe ich gesagt, so Leute, und ich wusste, weißt du, wenn du einen ganzen Tag hast und die Leute schauen Teleshopping, dann ist ja eine Live-Sendung, das ist ein bisschen wie Wetten, dass früher, ne?
Ja.
Da weißt du ja nie, was kommt jetzt, was ist ja live.
Und wie viele Leute gucken das?
So habe ich gesagt, Leute, ich habe noch ein absolutes Bonbon für euch. Ich sage, ich weiß, ich darf es eigentlich nicht machen, bla 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 bla, haben die auch alle verstanden. Und dann haben die, manche haben mich auch angerufen im Studio und gesagt, macht er das jetzt, macht er das jetzt. Ich gesagt, hör mal Leute, das ist wirklich, du stehst wirklich nach so einem Tag, wo du nicht mehr weißt, wie der Name vorwärts oder rückwärts geschrieben wird. Haben wir ja alle, es gibt ja so Tage, wo
ja, ja.
Du kommst, denkst, bin ich eigentlich vollkommen irre jetzt oder was. Dann habe ich das präsentiert und habe die Leute fühlen lassen, was das ist. Also da konntest du deine Haare mitwaschen, da konntest du deinen Körper mitwaschen. Das war hinterher wie eingecremt und das hatte einen Duft. Das war zwischen italienischem Superspa, wo du eigentlich als Normalsterblicher nicht reinkommst. Kennst du das? Du kommst ja. Rein und sagst, oh mein Gott, riecht das, duftet das hier gut.
Die hast du entwickelt?
Mitentwickelt, ja.
Gibt's die noch?
Nein, leider nicht.
Nicht
und der Sender müsste das eigentlich, wenn sie es schon nicht mit meinem Namen machen, entweder sollen sie mich einladen und nochmal mit mir machen oder alleine machen, weil das wirklich für die Leute sowas von toll war. Und die haben das gefühlt. Die Leute haben das gespürt. Und darum geht's in meinem Beruf, dass ich weiß, warum ich das tue. Mhm. Viele denken, ich habe den Namen aufgebaut, um nur Millionär zu sein oder viel Geld zu verdienen. Wenn du gut bist, brauchst du über das Geld verdienen gar nicht nachdenken. Dann denk nur darüber nach an dich, an den Kunden, an den Moment, an den Raum, wo du bist, an diese Räumlichkeit und ohne den Stress von außen sich konzentrieren auf eine gute Arbeit. Und dann kommt dann natürlich am Ende auch Geld raus, natürlich, klar, logisch.
Karl Lagerfeld hat immer gesagt, man muss das Geld fürs Fenster rauswerfen, damit es für die Tür wieder reinkommt.
Ja, das ist ein bisschen anders. Also das ist so ein bisschen diese Manifestation. Ne? Ich habe schon Respekt vor Geld. Aber ich wende das klug an, weil ich reinvestiere immer in das Geschäft. Auch das Geschäft, was ich jetzt hier eingerichtet habe, das hat ja auch Geld gekostet, wofür ich vorher arbeiten musste. Ne? Und das habe ich clever gemacht. Und was ich aber schön finde, ist, einen Tagesablauf zu haben. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der losgeht und The Row kauft, wo ein Mantel 10.000 Euro kostet, weil ich das absolut verrückt finde. Ich bin ein absoluter ich habe meine Sachen immer ewig lange. Also ich bin da gar nicht so. Und es steht mir auch nicht. Und je älter man wird, desto weniger sollte man sowieso so einen Scheiß machen. Weil sonst sieht man so verkleidet aus und dann hat man so einen Look, wo man denkt, oh nee, ne?
Ich mache dir Hyundai. Ich Hyundai immer noch für dich. Ja? Ich hätte jetzt wirklich.
Und die haben tolle Autos.
Ne? André Schulz fährt
Porsche. Also schön Porsche Carrera, bin ich zu alt. Da komme ich weder gut rein, geschweige denn gut raus. Ach komm, da bräuchte ich dann schon jemand, der mich so rauszieht, ne?
Ja, der Butler.
Ich glaube, jetzt praktisch, weil ich weiß noch, dass ich mich entschieden habe. Ich hatte so ein ganz, ich hatte das kleinste Modell von Hyundai. Und wir mussten auf eine Schulung und ich musste zwei Mitarbeiterinnen mitnehmen. Und da passten die nicht rein in das Auto und die Koffer schon gleich gar nicht. Das war ein Riesenbohai. Und dann sagte irgendwann eine, sag, kannst du dir nicht mal ein größeres Auto zulegen? Und dann habe ich mir ein größeres Modell zugelegt und ich bereue es seit Tag 1, Mann. Weil es viel zu umständlich ist.
Ich hätte noch ein paar Fragen bezüglich des Berufs.
Ja.
Wird deiner Meinung nach das Friseurhandwerk unterschätzt?
Ja, absolut. Das ist ein Lebensbestandteil. Das ist wie Zahnarzt. Man will nicht so oft gerne hingehen, aber es wäre besser, wenn wir es alle tun würden.
Wie geht's André Schulz, wenn ihr an einem Barbershop vorbeiläuft?
Da gucke ich immer rein. Finde ich immer ganz toll. Wenn die dann alle so fleißig da schneiden und rasieren und die Haare aus den Ohren reißen und aus der Narbe. Ich finde das klasse. Ich finde das super.
Wer schneidet dir die Haare?
Ich habe es jetzt selber gemacht.
Nee. Mhm. Da tatsächlich, am Anfang bist du mit einer Schere ins Hinterstübchen, da hast du dir noch die Haare
geschnitten. Nein, jetzt Augenbrauen habe ich gekürzt.
Ah, okay.
Weil da habe ich hier, da siehst du mal, dass ich das selber gar nicht so permanent nachhalte. Aber wenn ich dann on air bin, muss ich natürlich gut aussehen, ne?
Aber du gehst nicht zum Friseur. Mm-mm. Was macht denn einen wirklich guten Friseur aus?
Dass er normal ist.
Bist du normal?
Ich bin, glaube ich, manchmal zu normal. Wenn man mich, wenn ich nicht den Schalter umlege. Ich kann das ja umstellen, ne? Wenn ich André Schulz sein soll, dann kann ich das auch. Aber wozu?
Ich erzähle es jetzt kurz. Ich hoffe, ich werde nicht geschimpft. Im Vorfeld haben einige gesagt, oh Gott, beim André Schulz, da musst du aufpassen. Der ist bestimmt voll die Prinzessin. Überhaupt nicht. Genau. Ist einer der bodenständigsten Menschen, die ich bis dato kennengelernt habe.
Ja, vielleicht bin ich deshalb auch in Bayern gelandet und habe es geliebt zu lernen, ein Bayer zu sein. Ein Bayer, ein
Das ist so Tracht und Lederhose, nee, oder?
Ja, das Kuriose ist, ich war auf eine Hochzeit eingeladen und da hieß es Tracht. Und ich habe die Braut frisiert und ehe ich mich versah, habe ich die ganze Gesellschaft frisiert. Und dann war ich aber noch zum Essen eingeladen. Jetzt hatten alle eine Tracht an und ich hatte ein Outfit an, wie zu einer Beerdigung, ganz in Schwarz. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Und nach der Hochzeit habe ich im Keller meine Tracht gefunden. Und dann habe ich das auch fotografiert und dann hat der Bräutigam gesagt, naja, also so doll ist es jetzt nicht, hätte man ja vorher mal gucken können. Das war eher lustig. Aber ja, habe ich.
Wann ist für dich ein Haarschnitt perfekt?
Wenn man sieht, dass es anders ist, als so personalisiert ist. Weißt du, was ich meine? Man sieht bei manchen, speziell bei Männern, stelle ich fest, dass wenn ich einen guten Herrenhaarschnitt mache, ich hatte jetzt einen Unternehmensberater da und dem habe ich die Haare geschnitten, ist sowieso schon ein gut aussehender Mann und hat schöne Haare und grau auch und dem habe ich die Haare geschnitten und er sagte, das ist so verflixt, ich bin auf die Straße gegangen, war irgendwo was trinken, da haben mich zwei Männer angesprochen, wo ich meine Haare abschneiden lassen. Man muss immer so rausfinden, man muss alles, was man tut, sollte besonders sein.
Jetzt bin ich neugierig. Was würdest du mir von meiner Frisur raten? Lang?
Konturen wachsen lassen. Jetzt habe ich nämlich tatsächlich mal zwei Minuten drüber nachgedacht, während du so überlegt hast, was du mich fragst, habe ich drüber nachgedacht, Konturen.
Diese Konturen hier wachsen. Länger?
Ein bisschen, ja. Das ist ein bisschen zu
kurz.
Rutsch, mit der Maschine so weg.
Farbe bei mir?
Gut.
Die Farbe passt. Es wird grau langsam, gell?
Ich auch.
Wenn du meine Haare anschaust, Note 1 bis 6, ehrlich?
Hier.
Ich hab's mir gedacht. Also die Konturen länger machen, seitlich.
Ein bisschen, ja, jetzt nicht ultra lang, aber länger als das.
Also ich lasse sie jetzt wachsen.
Weil ich glaube, dass dein gesamter Gesichtsausdruck sich verändern wird, wenn die Konturen länger sind. Du wirst eine ganz andere Gesichtswahrnehmung haben.
Was meinst du jetzt? Ich soll jetzt einfach mal wachsen lassen,
oder was? So ein, zwei Zentimeter.
Nur hier, da länger, das war länger, aber das schaut ja dann so Pilz.
Und hast gedacht, so kurz vor dem
Aufzeichnen, ja, genau.
Muss ich das nochmal abrasieren?
Ich mache mich mal schön.
Ja, das denken ja viele. Und das ist auch meistens so, wenn die sagen, jetzt heute muss ich ganz besonders aussehen, dann sehen sie aus wie eine Kirschwalbe. Ja. Weißt du, was eine Kirschwalbe ist?
Ja, das da.
Das ist von allem so ein, wie Miss Piggy, so von allem so ein Touch.
Ja.
Wo ich habe ja, da waren ja Zeit lang hier auch bei den Mädels im Laden, im großen Laden, da morgens um 9 Uhr schon Highlighter und Bühnenmaker.
Ja.
Wie so eine Las Vegas Tänzerin. Und ich dachte mir immer, why? Warum? Das hat aber nachgelassen, Gott sei Dank.
Ja, ist nicht gut.
Jetzt eher in Sportkleidung und eher fast schon nicht geschminkt. Die haben das auch begriffen. Die haben das begriffen, dass auch Kylie Jenner nicht immer Kylie Jenner ist. Das ist ja so ein Generationsphänomen, ne?
Ja. Tatsächlich.
Die hat das einfach gut angewendet. Die hat auch sehr schnell erkannt, ich mache aus meinem Negativen Positives. Ne? So ganz schmale Lippen, wie sie das im Interview gesagt hat, dass auch da so ein Typ war, der gesagt hat, nee, also so eine küsse ich nicht, diese dünne Lippen hat. Und dann hat sie gesagt, okay, da muss das anders gehen. Ne? Dann hat die ihre Werkzeuge genutzt und hat einen guten Chirurgen aufgesucht. Der hat die Lippen ein bisschen größer gemacht, immer so Stück und Schritt für Schritt. Und dann hat sie ja, wie clever, das Lip-Kit. Den Lip Liner mit dem Gloss und bumm. Und jetzt ist sie eine Milliardärin.
Ja, so schnell geht's.
Wenn man die Zeichen erkennt und wenn man sein Talent, sein persönliches Talent und seine Berufung, seine Begabung nutzt, positiv, nur für sich selber, dann kann das ein Erfolg werden, egal wo. Und da sind wir wieder bei deiner jungen Friseurin, die diese Frage hatte. Sie soll auf sich hören.
Also ich höre jetzt auf dich. Ich lasse mir jetzt meine Haare einfach mal wachsen und dann besuche ich in München André Schulz, denn ich habe heute gelernt, er schneidet auch Herren.
Ja, mache ich.
Also du wirfst mich auch nicht raus.
Nein.
Ich hätte noch eine kurze, schnelle Fragerunde für dich. Aus dem Friseurhandbuch. Was bevorzugst du? Blond oder brünett?
Blond.
Lang oder kurz?
Lang.
Bei Männern?
Mittel.
Luxusprodukt oder Drogerie?
Beides.
Gehst du auch in DM?
Immer. Echt? Samstag. Ja, weil ich immer irgendeine Seife brauche oder irgendwas. Und dann gucke ich da so durch. Und das war ja zu Corona-Zeiten der größte Highlight, weil das waren die einzigen Läden, die auf hatten. Da wurde sich nachmittags hergerichtet, die Maske auf und dann ist man durch den Drogeriemarkt gelaufen.
Man erkennt, wirst du erkannt in München schon, gell?
Kommt drauf an. Also ich sehe ja nicht immer so aus wie es. Offensichtlich. Ich war in einem, wie nennt man das, Elektromarkt. Und da bin ich tatsächlich, sagt sie, ich weiß, wer Sie sind, kommen Sie mal mit. Und dann ging das alles ein bisschen schneller. Ne? Als Flughafen war das mal. Im Flug habe ich ein Upgrade gekriegt, während ich da in der Economy saß, hat man mich geholt, da durfte ich dann einen schöneren Sitz haben, das habe ich mal gehabt. Ich bin mal in Dubai zum Schwimmen gegangen, ins Meer. Und da spricht mich auch eine Schwimmerin, hallo Herr Schulz. Das war auch komisch. Also ich denke schon, dass durch die Arbeit, die ich gemacht habe und durch diese Bekanntheit im Internet, dass der eine oder andere weiß, wer ich bin. Ja.
Aber so, dass man beobachtet wird permanent, wenn man nicht...
Nein.
Ist es nicht?
Nein, ich habe mal mit irgendeiner gestritten wegen der Hunde im Park und da sagt sie, naja, im Fernsehen sind sie netter. Ne?
Echt?
Ja, aber das ist halt, wie es ist. Ne? Mein Gott.
Männer oder Frauen schwieriger als Kunden?
Beide gleich. Manchmal sind Männer ein bisschen schwieriger.
Tatsächlich?
Mhm.
Gibt es einen Fehler, der Menschen sofort älter werden lässt, als sie eigentlich aussehen,
wenn sie nicht lächeln? Ja, weißt du, das war so ganz süß. Das hat meine Co-Partnerin, die Karin, gesagt. Da sage ich, du, wie findest denn du die? Ja, sagt sie, doof. Ich sage, warum? Die lächelt ja nie, ne? Man sollte öfter mal lächeln.
Würdest du heute nochmal alles genauso machen?
Gute Frage. Ich habe mich gut benommen. Ich glaube, dass ich dieses Leben nicht nochmal führen muss.
Also bereust du nichts. Das heißt, jetzt wäre die Möglichkeit zu sagen, ach Mensch, diesen Arbeitgeber oder dies und jenes, oder hätte ich halt in der Schule mehr gelernt, dann hätte ich vielleicht was studiert und wäre jetzt Modedesigner.
Ich glaube, dass man genau da ist, wo man sein soll. Und das hat im größten Faktor immer mit einer Person selber zu tun. Ich ziehe aus allen Begegnungen, ob sie gut oder schlecht sind, immer das Beste daraus. Ob jetzt jemand böse zu mir ist oder gut zu mir ist, es ist egal. Bei dem einen fühle ich mich glücklich und bei dem anderen bin ich dankbar, dass ich lernen kann.
Es war unwahrscheinlich inspirierend, heute mit dir zu sprechen.
Und ganz anders als erwartet. Du hast was ganz anderes gedacht.
Weil, also sage, wie gesagt, ich habe hier zwar meine seitenweise alles aufgeschrieben, aber ich habe es so ziemlich schnell über den Haufen geworfen, denn das Bild, das du nach außen vermittelst, ist tatsächlich ein anderes, als der Mensch im tiefsten Inneren ist. Deshalb auch meine letzte Frage und ich bin sehr gespannt, was du antwortest. 3 Menschen, mit denen du in deinem Leben einmal einen Kaffee trinken gehen möchtest. Die Menschen können schon gestorben sein. Sprache egal. Wen würdest du wählen und warum?
Ich hätte wahnsinnig gerne meinen Großvater kennengelernt. Den Schneider, der mit der Handgranate starb. Weil ich denke, dass ich wie so eine Inkarnation von ihm bin. Ich sehe auch genauso aus. Mit wem würde ich noch einen Kaffee trinken?
Genau, deine Nummer 2 und die Nummer 3.
Wo ich gerne eingeladen worden wäre, das wäre Marilyn Monroe, kennt ja jeder. Die hatte am St. Helena Drive ein Haus gekauft und da wäre ich gerne mal eingeladen gewesen. Und das entspricht so genau meinen Vorstellungen, wie ich gerne wohnen würde.
Weil ich weiß jetzt auch, was du da anziehen würdest.
Diese Strickjacke.
Na, oh, jetzt hast du es verraten.
Diese berühmte Strickjacke.
Tatsächlich die
Strickjacke. Ich habe die noch nie angehabt, heute das erste Mal.
Von Marilyn Monroe. Mhm.
Die hat das auch gekonnt, den Schalter umzulegen. Und die war so gebildet und so. Die hat ja über 400 Bücher gelesen. Aber sie hatte keinen Monopol, konnte sich nicht mitteilen. Das hätte ich interessant gefunden. Aber sie hat halt gelernt, die zu sein, die sie war. Die Leute haben das gut gefunden, aber irgendwann war bei ihr die Barriere von sie und auch die Person, das ging nicht mehr, das war am Ende. Ne? Die Geschichte war auserzählt und sie ist auch genau dann gestorben, wenn die Geschichte zu Ende war. Die hätte gar nicht länger
was. Das Leben von uns sein.
Ja, genau, exakt. Du hast mich ja eingangs gefragt, was soll von mir übrig bleiben?
Nichts. Nichts.
Ich lebe jetzt. Jetzt kann mir jeder zuhören, jeder zuschauen, aber am Ende wird nichts bleiben, gar nichts.
Wer wird dann deine Nummer 3? Muss ich kurz nachdenken.
Ich bin gerade im Moment, weiß ich auch nicht wieso, aber bin ich so in der Politikerwelt. Und da suche ich vergeblich gerade danach, jemanden zu finden, mit dem ich einen Kaffee trinken würde.
Also ich finde es aber auch schön, die zwei Menschen, die du genannt hast. Zum einen die Künstlerin, die Marilyn, ja, die und natürlich die Familie, das Bodenständige. Ja. Ich würde es bei zwei Personen belassen, aber ich hätte dann noch eine Frage an dich. Und zwar eine Person, der du unbedingt mal die Haare schneiden möchtest, wo du sagst, die würde ich auch gratis nehmen.
Donald Trump?
Tatsächlich? Würdest du aus dieser Löwenmähne
was? Ich glaube nicht, ich weiß eher so, es ist eher so eine lustige Geschichte. Ah doch, mir fällt eine Person ein, wo ich auch im Nachlass ein paar Sachen auktionsmäßig gekauft habe. Es wäre Jackie Kennedy.
Ach, tatsächlich?
Ja, weil in meinem Coaching ist so rausgekommen, dass die ja nach dem Tod, ab vorher schon sehr gebildet war, konnte ja fließend fast jede Sprache, und die war nur sehr unsicher im Umgang mit Menschen. Also die hatte sich bei der Queen von England immer daneben benommen, da hat sie da irgendwie mal ein Glas Wein getrunken, hat sie einen blöden Spruch gebracht, war nicht gut, hat sie Jahre gebraucht, um das auszubügeln. Aber als sie dann in New York war und auf 1040 das Apartment gekauft hat oben, da war sie Mutter und Witwe. Und da hat die sich ganz, 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 ganz strikt wieder in ihr Leben zurück katapultiert. Ne? Hat dann den Onassis geheiratet. Das war dann eher noch nicht so, was würde ich heute nicht so witzig finden. Aber egal, sie hat sich irgendwie wieder ins Leben gekämpft. Und besonders so die letzten 10 Jahre waren cool. Die waren richtig cool von ihr. Sie hat sich eingesetzt für den Central Station, dass das erhalten bleibt. Das sollte ja niedergerissen werden. Und sie hat sich ganz stark dafür eingesetzt, modernisiert. Wird es heute einer der schönsten Punkt in New York, kann man tolle Austern essen. Ne? Die haben auch unten ein tolles Austernlokal zum Beispiel. Die fand ich gut. Und die hat so ein normales Leben gehabt. Ne? Gleich den Central Park davor. Da gibt es immer diese berühmten Bilder, die sie dann immer sagt, das wollte sie nie, dass das weiter veröffentlicht wird, wie sie einfach in einer flat skinny Jeans mit einem kleinen Pullover einfach spazieren geht. Ne? Das fand ich toll, so cool und lässig zu sein.
So cool und lässig wie du. Auch mit,
ich arbeite da.
Nicht mit der Central Station vor der Tür, aber mit einem schönen Park, in dem du mit deinen zwei Lieblingen laufen kannst.
Ja, das stimmt.
Und das, lieber André, das wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass du noch ganz, ganz lange der Münchner High Society erhalten bleibst, dass du noch viele Menschen weiter glücklich machen darfst. Es war mir eine unwahrscheinliche Ehre, mit dir sprechen zu dürfen.
Bien.
Und ich hoffe, liebe Zuschauer, euch hat es gefallen. Es war interessant und es war spannend, vielleicht sogar ein bisschen inspirierend, denn du hast uns gezeigt und vor allen Dingen mir gezeigt, dass es einfach fließen muss. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Bis dahin teilt den Podcast, liked, abonniert, damit ihr keine neue Folge verpasst, denn in 2 Wochen geht es weiter bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bis dahin, viel Spaß, macht's gut und wir trinken jetzt noch einen Kaffee.
Das machen wir.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.